Du hast den richtigen Podcast eingeschaltet. Hier ist das Zocksofa unter neuem Namen, der ehemalige Retroplex-Podcast. Nur weil du dich vielleicht jetzt gewundert hast mit der neuen Intro-Musik, die ist geil geworden, Wolfgang, oder?
Die ist super. Also ich stehe voll drauf.
Ist voll der Eurodance. Und schon kommen wir zum Intro des April 1994. Die Charts sind noch immer geflutet mit Eurodance. Magic Affair besingen zum dritten Mal ein Omen, Enigma kehren zur Unschuldigkeit zurück und Two Unlimited lassen ihren Körper durch Schläge kontrollieren.
Let the beat control your body.
Jeder wie er mag. Jeder wie er mag. Gegenpol zu dem ganzen Chartquark waren für meine Ohren erträglicher die Alben von The Offspring mit Smash, Alter, 30 Jahre her.
Krass.
Cannibal Corpse mit The Bleeding.
Herrlich.
Und die Rollins Band mit Wait und dem darin für immer unvergessenen und mega geilen Liar. Das kennst du auch noch,
ja,
oder?
Ja.
Mit dem völlig verstörenden Video, völlig, aber ich fand krass, das genial. Ja. Im Kino debütiert auf brennendem Eis mit und von Steven Seagal, The Getaway mit Kim Basinger und Alec Baldwin und Begegnungen mit Richard Gere und Sharon Stone. Witzigerweise alles so eher Filme, die man nicht direkt auf dem Schirm hat.
Hm.
Aber ich habe geschaut, dass Begegnungen und The Getaway will ich mir irgendwann mal anschauen.
Ja, die habe ich beide nicht so gesehen. Ich glaube, den auf brennendem Eis habe ich mal aus Versehen irgendwo gesehen. Das war, ja.
Ja, das wundert mich gar nicht.
Aber es ist ja, ugh.
Und ich habe noch einen kleinen Auszug aus den Nachrichten der Welt. Der Block A des Kernkraftwerkes Biblis geht wieder ans Netz, nachdem das irgendwie monatelang verschoben wurde. Der Kaufhof kauft Horten.
Mhm.
Kennt man überhaupt
Messi
noch Horten? Ja, aber echt. Und das hat uns hier in der Region sogar betroffen, obwohl ich hier damals noch nicht gelebt habe. Mit einem Pegelstand von bis zu 6,80 Meter überschwemmt die Saale Teile von Sachsen-Anhalt. Die Flutkatastrophe zieht sich weiter durch Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg. Ich habe bei mir hier hinterm Haus 200 Meter Luftlinie ein Schild, wo draufsteht, wo das Hochwasser stand damals im April 1994.
Okay.
Dann der Kaufhauserpresser Dagobert wird in Berlin verhaftet. Er hatte mit 5 Bombenanschlägen auf Karstadt-Kaufhäuser das Unternehmen erpresst.
Aha.
Das sagt mir auch noch was, dass sie den Dagobert, also dass es den gab und ist er dann, ja. Und eine wirklich traurige Neuigkeit noch, die beiden Formel-1-Piloten Roland Ratzenberger und Ayrton Senna verunglücken tödlich in Imola. Direkt einen Tag hintereinander.
Ja, das war
der
schön.
Eine beim Time.
Beim
wie
Training.
Nennt sich das?
Training
beim
oder
Qualifikationstraining,
ja.
Genau. Genau. Und dann im Rennen noch Ayrton Senna. Und damit ein herzliches Willkommen zum Zocksofa-Podcast. Welche Spiele waren im April 1994 angesagt? Was musste man unbedingt gespielt haben? Und was war damals schon nix und ist auch heute noch Schrott? Wir finden es gemeinsam raus. Also, mach's dir gemütlich und schwelge mit mir und Wolfgang in wohligen Videospielerinnerungen.
Mhm.
Und jetzt hat der Wolfgang sich immer schon so ein bisschen reingesneakt. Wolfgang, grüß dich.
Guten Morgen und herzlich willkommen zum Zocksofa.
1. April.
Genau, ist kein Scherz. Zocksofa, so heißen wir jetzt.
Genau, gekommen, um zu bleiben.
Ja. Auf jeden Fall. Ich finde es voll den coolen Namen.
War halt notwendig, nachdem ich nicht mehr Teil von Retroplace bin, muss das Ganze umbenannt werden, weil ja Retroplace eine eingetragene Handelsmarke ist. Ist mir aber auch ganz recht so. Jetzt können wir den richtigen Quatsch erzählen. Nicht wie sonst. Ich wollte ja erst im Intro einsteigen mit dieser Bewertung so. Zwei Typen, die keine Ahnung von Videospielen haben.
Ach, du wieder.
Und also, es sind die gleichen Typen mit noch weniger Ahnung. Willkommen beim Zocksofa.
Und mit noch mehr Spaß. Genau.
Genau. Und wie es gewohnt seid, was haben wir gekauft? Was haben wir gespielt? So ein flockiger Einstieg. Und Wolfgang, du legst, glaube ich, direkt mal
los. Ich darf anfangen heute. Herrlich. Also, gekauft habe ich tatsächlich 3 Sachen. Einmal das Ride 4 für die PlayStation 5, so Motorradrennen.
Ah, das Motorrad-Ding.
Dieses Motorradrennen, ja, okay. Was so toll realistisch aussehen soll. Ich muss noch sagen soll, weil ich habe es gekauft, bin aber noch nicht dazu gekommen zum Installieren und Spielen. Da freue ich mich drauf und in diesem Zuge habe ich auch noch ein Dead Island 2 und ein Stray für die PS5 erstanden.
Und auf das Stray bin ich gespannt.
Da, ja.
Weil das habe ich schon immer so bei mir, ich scharwenzel da immer so drum rum, dass ich das mir kaufen will. Mhm. Und dann denke ich mir wieder so, ah, hast eh keine Zeit so richtig da dann dafür und ein Katzenspiel und so weiter. Und aber da habe ich, ja, da bin ich gespannt, was du erzählst. Ja,
also ich habe es halt immer ein bisschen rumgesucht und habe es nie so richtig gefunden, was, also gut, es kostet neu und gebraucht kaum unterschiedlich und gebraucht kriegt man es halt kaum. Und ich fand irgendwie das Setting und die Katze irgendwie cool. Bin ja eher eine Katzenperson als Hund, deswegen freue ich mich schon, da mal reinzugucken. Nein, ich mag auch Wildsinn.
Ich würde sagen, solange es nicht deine sind, gell?
Ja, genau.
Ich mag auch Kinder ganz gern, solange ich sie zurückgeben kann.
Ja, ich freue mich auch, wenn ich dann wieder weggehen kann.
Ja. Und was davon hast du gespielt?
Tatsächlich von den dreien noch nichts, weil ich, seitdem ich sie geholt habe, noch keine Zeit hatte. Aber ich habe ja mit Last of Us 2 angefangen. Ich weiß nicht, ob ich das letzten Monat schon erzählt habe, aber wir haben jetzt auf jeden Fall angefangen und sind gut weit, also mit dem PS5-Upgrade quasi. Und das ist ja schon, also es sieht wirklich grafisch bombastisch aus. Also es sind wirklich Szenen dabei, wo ich echt so, wow, krass. Und natürlich die Geschichte ist auch Wahnsinn. Also wir hängen dran und immer mal ein paar Stunden abends spielen, aber halt nicht jeden Tag. Klappt gerade nicht so richtig. Deswegen.
Ja, und da bist du auch ganz schön, da bist du schon beschäftigt. Also ich hatte am Ende, ich war selber verwundert, aber ich war bei 36 Stunden.
Wow, okay. Den ersten hatten wir, glaube ich, nach 20 durch. Und wir sind ja auch eher so die Looter, dass wir quasi rumlaufen und alles absuchen und Zeug und alles. Das schon macht echt mega Spaß.
Und ich glaube, bei den 36 Stunden ist nicht dabei, dass ich manche Stellen öfter anfangen musste. Also das ist wirklich dieses reine Story-Fortschritt. Es gibt eine Stelle, da bin ich eine ganze Weile gehangen. Da habe ich, glaube ich, 2 Abende gebraucht, bis ich den mal Zwischenboss dann endlich geschafft hatte. Das war mir einfach zu kompliziert oder ich zu doof oder wie auch immer.
Who knows?
Ja. Man kennt das ja.
Naja, es gibt immer so Stellen, wo man dann irgendwie hängen bleibt und irgendwann geht es dann einfach weiter.
Es wird dein Spiel des Jahres werden, bin ich mir sicher.
Wahrscheinlich. Also ich finde es schon ziemlich cool. Also das ist... Da passt irgendwie alles gut zusammen. Das Einzige, was ich komisch finde, entweder drücke ich immer falsch, die läuft immer so, wenn ich mich drehen will, läuft die immer so eine Weile auf der seitlich so. Das ist ein bisschen unnatürlich, aber ist wahrscheinlich eine Sache, die ich irgendwie falsch steuere oder sowas.
Überfordert vom DualSense-Controller.
Ja, wahrscheinlich. Ja, nee, das ist wirklich cool und das ist das, wo ich jetzt gerade dran sitze und danach kommen die drei anderen. Wahrscheinlich das Ride zwischendrin mal.
Das wird jetzt so wie mit Tomb Raider die nächsten 6 Ausgaben vom Podcast immer als erstes The Last of Us 2.
Genau. Und vielleicht dann irgendwann mal noch die Uncharted-Trilogie plus 4 und diesen Zusatzteil, weil das ist, glaube ich, was wir dann danach angehen.
Naja. Du hast viel nachzuholen, mein Freund.
Ja, ich weiß. Ja, aber... Das wäre es schon gewesen, diesen Monat für mich.
Na, dann springe ich mal ein.
Hau mal raus.
Und halt hier die Shopping-Fahne hoch und was man so gespielt hat. Gut, ist auch dem geschuldet, ich hatte die letzten 3 Wochen echt tatsächlich recht wenig zu tun, bis auf meine Weiterbildung, die ich halt habe noch. Die ist aber ja immer abends und so tagsüber hatte ich schon immer so ein bisschen Tagesfreizeit, um zu spielen oder mir irgendwelche Dinge wieder zu shoppen. Also geliefert wurde erstmal von Limited Run Games Rendering Ranger die Collector's Edition für Super Nintendo, die sehr langweilig ausschaut. Das ist einfach eine schwarze Box, wo sie vorne das Cover vom Super Famicom-Modul draufgeknallt haben. Und das war ja auch damals schon hässlich. Also es ist ja so das nichtssagende Cover überhaupt. So ein Render-Ding irgendwie. Man sieht nicht mal so richtig, was das sein soll. Also die ist wirklich alles andere als hübsch. Bringt mich aber dahin, dass es ganz cool ist. Ich habe quasi ein offiziell lizenziertes Exemplar von Rendering Ranger jetzt. Yeah. Und das nicht zum Preis von 3.000 Euro oder was gerade die Super Famicom-Version original kostet.
Nachdem du es vor 20 Jahren für 350 abgelehnt hast.
Ja, das ist immer noch die schlimmste Geschichte. Ich habe es für 200 Mark gekauft und für 350 oder 400 Mark verkauft.
Ja, ja.
Aber mei, naja, ist halt so. Und Das ist auch noch, als ich den Nippon Dreams Laden hatte, weiß ich, hatten wir mal ein loses Modul. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, für 80 oder 90 Euro verkauft.
Naja.
Und das hat sich natürlich sofort verkauft. Mhm. Das war keine Nacht online. Mhm. Aber trotzdem, das war halt so 2009. Ja. Ah, Jakob hat da bei mir noch gearbeitet, 2008, 2009. Ah, okay. Naja, da war es halt schlicht nicht so viel wert.
Ja, ja, so ist es halt.
Dann kam noch die Castlevania Advanced Collection als Collectors Edition für, das ist diese in so einer NES-Style-Box, auch von Limited Run Games. Und ich stehe ja total auf diese im NES-Packungsdesign, diese silbernen Boxen,
ja, die sehen schon
wo
cool
sie dann
aus.
Jeweils... ja, das sieht echt schön aus. Ich suche gerade noch so Acrylboxen, wo ich die reinpacken kann, weil leider sind die um 1-2 Millimeter größer als die NES-Packungen. Dementsprechend kannst du nicht die NES-Boxen kaufen. Ein bisschen doof. Naja, ist halt so. Im Zuge dessen habe ich mir auch noch die Konami Arcade Classics Anniversary Collection Collectors Edition. Oh Gott, jetzt hole ich erstmal Luft. Für die Switch gekauft.
Aha.
Das gibt es als ganz normal im Store, im E-Store auch als Download. Es ist so eine Spielesammlung von Konami, wo Scramble drauf ist, Twinbee, Nemesis, Salamander, Typhon, Haunted Castle, Vulcan Venture und Thundercross, wovon ich von allen Titeln da am liebsten das Thundercross dann noch mochte. Mhm. Klar, ich mag Nemesis und Twinbee und so weiter, aber das Thundercross ist halt so quasi so ein bisschen exklusiv. Es gab zwar eine PS2-Version davon, aber das so auf der Switch jetzt zu haben, ist halt auch ganz cool. Deswegen, das war so für mich der Hauptgrund, warum ich diese Arcade Classics gekauft habe.
Cool.
Dann noch auch Limited Run Games, ein Run and Gun von Way Forward. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass ich das mir digital gekauft hatte. Und ich mochte es halt ganz gern, das Spider-Source, was halt ein Contra ist mit Dinosauriern.
Okay.
Und Spinnenwesen, also so Kreuzungen. Da gibt es so Endbosse, das ist dann irgendwie eine Spinne mit einem Dinosaurierkopf. Muss man gesehen haben, um es geil zu finden. Ich finde es super.
Okay.
Ja, muss man anschauen. Ist wirklich cool. Schönes 2D-Jump'n'Shoot. Dann habe ich mir, nachdem wir das ja letzten Monat, der Matze und ich fast durchgespielt haben, das Fight and Rage für die Switch. Und ja, Side-Scrolling-Brawler, den man mit, glaube ich, bis zu 4 Leuten gleichzeitig spielen kann. Auf alle Fälle zu zweit. Und wir haben es ja bis zum Endboss gespielt. Und irgendwann werden wir das auch durchspielen noch. Ich glaube, das spielen wir nämlich nochmal. Das war schon wirklich richtig cool. Dann noch für die Switch habe ich Bare Knuckle 4, also Streets of Rage
schön.
4.
Mhm.
Da gab es in Japan eine Limited Edition mit Soundtrack dazu. Die hatte ich irgendwie so ein bisschen verpasst bei Amazon Japan. Und dann war sie dort ausverkauft und gab es nicht mehr. Und dann habe ich sie anderweitig jetzt gebraucht noch gekauft. Und auch für ganz schmales Geld. Ich glaube, 35 Euro oder so.
Herrlich.
Ja, und dafür geht dann halt die deutsche Version weg, die ich noch habe. Die kriegst du ja gebraucht immer noch einen 20er in etwa für.
Mhm.
Und insofern war die Limited Edition jetzt sehr günstig querfinanziert.
Okay. Und die deutsche ist aber nur eine Standardversion.
Ja, da ist, glaube ich, ein Sticker-Set und ein Schlüsselanhänger dabei oder
okay.
so.
Ja.
Aber prinzipiell ist es eine normale, dünne Standardhülle. Mhm. Genau.
Okay.
Aber Bare Knuckle 4 ist halt so ein muss man gespielt
ja,
haben, wenn man
cool.
Brawler mag. Das ist wirklich geil gemacht, ja. Dann noch aus Japan kam Mario vs. Donkey Kong für den Game Boy Advanced. Das hatte ich jetzt so viel auf dem Mister irgendwie gespielt, dass ich mir gedacht habe, ach komm, das stellst du dir original ins Regal, weil es total cool ist. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, dass ich Mario vs. Donkey Kong gerne mag. Habe ich ja schon hinlänglich immer wieder mal ausgebreitet.
Richtig.
Dann, das kommt, also ich habe es 2 Tage vor Release bekommen und auch schon angespielt und finde es ziemlich cool, das Alone in the Dark Reboot für die PlayStation 5.
Cool.
Das gab es im Coolshop für 45 Euro inklusive Versand. Und da habe ich dann so gedacht, ach komm, da schaust du mal rein, weil das in der Maniac im aktuellen Test eine 80% gekriegt hat.
Mhm.
Die Tests, die jetzt so im Nachgang kamen, gehen von 40% bis 80% ist alles dabei. Ich persönlich finde es wirklich gelungen. Es ist halt richtig cooler Oldschool-Horror, quasi ganz ähnlich, sage ich jetzt mal, vom wie man sich so fühlt, wie in Resident Evil 1.
Ja, es ist ja
also
quasi wirklich...
Also halt durch ein Haus und...
Genau, es steht ja, in dem Test steht ja auch drin, es ist ja quasi wirklich ein Remake ist jetzt wahrscheinlich zu wenig gesagt, aber von dem ersten Teil kannst du wieder zwischen 2 Leuten wählen und es spielt in diesem Haus, richtig?
Genau. Und du hast dann immer so komische Sprünge quasi, als ob der den, also ich spiele gerade den, jetzt habe ich den Namen vergessen. Also ich spiele den Detektiv gerade.
Mhm.
Carnby, richtig, danke. Ich spiele den Detektiv und der hat dann halt immer mal so Visionen im Spiel. Und da spielst du dann halt dann auf einmal so durch irgendwelche Sumpfgebiete und düsterer ist es und so übernatürliche Geschichten passieren. Und ja, ich finde es geil. Die Rätsel sind halt auch so eher so cheesy, nicht wirklich schwer. Und ja, ich denke, ich werde das durchziehen. Noch dazu, weil ich irgendwo gelesen habe, dass es wohl nur 10 Stunden lang ist, dass ich mir so denke, das gebe ich mir schon mal.
Cool.
Wird mich bei der Stange halten,
Ich
denke
glaube, das
ich.
kommt bei
Ja.
mir auch noch auf meine Liste, dass ich das irgendwann mal spiele. Ich kann mich immer noch daran erinnern, wie wir The Alone in the Dark 4 auf dem Dreamcast gezockt haben. Das war auch cool.
Witzigerweise hat mich das auch immer so dran erinnert,
Aha.
dass ich glaube, ich das Alone in the Dark 4 werde ich nochmal anfangen
Ja.
und nochmal reinschauen dann. Aber erstmal spiele ich jetzt das auf PS5 durch. Ich finde es halt auch geil, ganz ehrlich, die Grafik. Klar, wahrscheinlich ist es eher so PS4-Niveau, sehr gutes PS4-Niveau, aber das schaut schon cool aus. Also viel mehr erwarte ich irgendwie nicht von einem Videospiel, dass es das ausschaut.
Schön.
Also ich habe, ja, ich würde sagen, ganz ehrlich, für nicht Vollpreis, sondern irgendwas halt um die 50 € kann man sich das schon wirklich antun.
Ja.
Ja, dann Bücher habe ich noch gekauft. Jede Menge. Und zwar einmal aus Japan kam die Sega Heart Historia, die ich dummerweise noch nicht ausgepackt habe. Also das ist irgendwie ein Buch oder ich kann es dir gar nicht so ganz genau sagen. Es ist auf alle Fälle ein fieser, fester Karton, wo dann Plastikmodelle wohl auch drin sind, zumindest sieht es von der Packung halt außen so aus, von Mega-CD, Mega-Drive, Dreamcast, irgendwie so kleine Gerätschaften, Saturn glaube ich auch noch, und jeweils dann wohl irgendwie noch eine Zeitschrift von der Beep, die es in Japan früher gab, dieses Fan-Mag, jeweils für Mega-CD oder Mega-Drive, Saturn, Dreamcast. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht ausgepackt.
Okay, aber das sah
Und
schon ziemlich cool aus.
ja, das ist ein echter Brocken, der da ankam. Das war, glaube ich, das Schwerste, was aus dem Japan-Paket irgendwie drin war. Und das hat dann das Porto teuer gemacht. Aber ja, irgendwie, ich hatte mal ein Video dazu gesehen und habe mir dann gedacht, ach komm, das willst du dir irgendwie ins Regal stellen.
Cool.
Und noch Bücher kamen von Bitmap Books, die dieses Jahr 10-Jähriges feiern. Und zwar kam das From Ants to Zombies. Das ist ein Buch über Videospiele, Horrorspiele. Also quasi von A wie Ameisen bis Z zu Zombies, alles drin. Und da habe ich dann, das eigentlich Wichtigste für mich ist immer, dass ich die PDFs von diesen Büchern kriege. Mal ja schon mal das Thema, ich lese sowas halt gerne abends im Bett, nicht als Buch, sondern eben im PDF-Reader. Das ist halt einfach schön entspannt. Das war so das Ding, damit ich an die rankomme, an die PDFs, habe ich die normalen Bücher auch noch bestellt. Und außerdem ist so, Bitmap Books ist so eine Firma, die unterstütze ich echt gern. Wenn das Paket kommt, das ist der Wahnsinn, wie geil das Zeug verpackt ist.
Super, ne?
Da, weißt du, ja, die machen um die Bücher so, also es ist so richtig professionell einfach gemacht. So richtig schöne Kantenstoß-Protektoren, wirklich genial. Und als ich einmal das im Warenkorb hatte, habe ich dann gedacht, ach komm, das N64 Enzyklopädie kannst du dir auch noch mit direkt gönnen. Ist zwar N64, was soll's,
Ja.
aber ja, das kam auch noch mit dazu.
Nicht schlecht, nicht
Dann,
schlecht.
das war's schon.
Das
Mein
war's schon.
Shopping-Spree war das schon. Und ich habe was verkauft, aber ich habe meine Xbox Series S wieder abgestoßen, nachdem ich sie am Ende jetzt irgendwie 6 Wochen oder so hatte. Vielleicht war ich auch zu doof, aber ich habe dann wieder keine Lust gehabt, mich da lange mit zu beschäftigen. Ich hatte sie ja ursprünglich genutzt, um PlayStation 2, PSP, GameCube etc. drauf zu emulieren. Und dann gab es aber irgendwie ein Firmware-Update. Und wieder so typisch Xbox-mäßig, du willst weiter das Gerät verwenden ohne Update, dann musst du aber offline sein. Und wenn du offline bist, dann funktioniert irgendwie der Dev-Mode nicht. Und den Dev-Mode brauchst du aber unbedingt, damit die Emulatoren funktionieren. Also habe ich das Update gemacht und nach dem Update startete keiner mehr von den Emulatoren. Der hat quasi immer nur den Startscreen gebracht und dann ist er wieder zurück in das Dev-Mode-Menü gegangen. Und ich hatte echt keine, ich habe sogar die Emulatoren alle nochmal neu installiert, immer noch mit demselben Problem. Und da habe ich dann schlicht keine Muße mehr gehabt, mich großartig drum zu kümmern und habe dann gedacht, okay, dann ist die Xbox Series S bei dir auch ein bisschen sinnlos zu
Ja.
haben und hab sie
Und tschüss.
ja direkt weiter verschnalzt. Genau.
Sehr
Und jetzt werde ich
gut.
halt meinen Mini-PC wieder mal aufsetzen, dass da die Emulationen alle mit Launchbox drauf funktionieren. Gespielt habe ich auch noch ein bisschen was. Jetzt geht's los.
Na dann, hau raus.
Von Half-Life 2 Das hat mir ja so gut gefallen auf der Xbox 360, dass ich die bei der Orange Box enthaltenen Episoden 1 und 2 auch gleich noch beendet habe. Wobei ich sagen muss, also Episode 2 fällt dann wirklich massiv ab. Da hast du halt öfter mal so Dinger, wo du wie so ein Arena-Shooter dann hast. Okay. Also einfach, um die Spielzeit zu strecken, bist du dann bist du in so einem Raum, wo die ganze Zeit dann so Viecher halt ankommen aus 4 verschiedenen Eingängen und du musst sie halt die ganze Zeit wegballern. Und das Ende vom Spiel ist dann auch irgendwie so ein bisschen offen und, also ich will nicht zu viel spoilern, aber jemand stirbt und du denkst so, es wäre jetzt schon schön, wenn jetzt eine Episode 3 käme, um zu wissen, wie es da weitergeht. Aber das ist halt einfach alles nicht passiert. Ja, und dann habe ich, was ich hinbekommen habe, nachdem ich dann so echt im Half-Life-Fieber war, dass ich das Black Mesa, was es auf dem PC gibt, habe ich dann jetzt auch zum Laufen gebracht, dass es mit Controller läuft. Und habe da aber nur, also dem ersten Teil Black Mesa merkst du halt schon an, dass es alt ist. Ah. Das geht halt am Anfang schon sehr behäbig los. Mit irgendwie in dieser, wo du da halt bist, in diesem, heißt das nicht sogar Black Mesa?
In diesem Forschungszentrum.
Wo du arbeitest halt dort, genau, in diesem Forschungszentrum, dass du irgendwo hinlatschst und jeden anquatschst. Und für die damalige Zeit war das bestimmt mega geil, weil auch jeder anderweitig reagiert und so. Das ist schon cool.
Das war aber mega geil.
Ja, bestimmt, bestimmt. Aber heutzutage ist so, ich musste mich echt ein bisschen zwingen und habe auch jetzt erst nur eine Stunde gespielt. Liegt auch daran, so ich spiele das halt am PC natürlich. Dementsprechend, ich sitze auf dem Bürostuhl, nur am Monitor. Das ist halt irgendwie nicht ganz so meins. Ich bin halt dann doch mehr der Couchzocker.
Ja, ja.
Apropos Couchzocker, ich bin auch ein Im-Bett-Zocker. Ich spiele auf dem 3DS gerade ein paar Sachen, die sie auf dem DS geschafft haben, weil ich vom New 2DS den Screen so gerne mag, weil der halt ein bisschen größer ist. Und ich spiele da gerade die Retro Game Challenge. Gab es in Japan für den DS zwei Teile, wovon der zweite nie übersetzt wurde. Den ersten gab es dann auch in den USA und den spiele ich gerade. Das ist nichts anderes, als dass zwei Kids vor der Glotze sitzen und alte 8-Bit-Spiele spielen, die dann immer freigeschalten werden. Weißt du, also du spielst das erste Spiel und du musst quasi eine sogenannte Game Challenge eben schaffen. Bedeutet sowas wie, du spielst das erste Spiel, das ist so ein Space Invaders-Clone. Und dann kommt immer ein Charakter, der dir sagt, du musst das und das erreichen. Also entweder so und so viele Punkte oder du musst Stage 5 schaffen, ohne ein Leben zu verlieren.
Okay.
Oder
Achievements.
Sowas halt. Achievements. Tatsächlich, wie Achievements, genau. Und dann gibt es aber auch immer, damit du das schaffst, bekommst du, sagt der eine dann immer so, er hat jetzt das Magazin dazu bekommen und da stehen Cheats drin zu dem Spiel und dann blätterst du dich halt kurz durch dieses Magazin und ja, es lässt quasi so das Feeling, wie du es vor 30 Jahren hattest, lässt es halt so aufleben.
Okay.
Das ist echt sehr cool, macht total Laune. Und den zweiten Teil gibt es eine Fan-Translation. Und den werde ich höchstwahrscheinlich danach auch gleich noch angehen. Und für die Switch gibt es beide Teile auch, aber leider nur auf Japanisch. Und da gibt es auch keine Fan-Translation und nix. Deswegen spiele ich es halt auf dem DS.
Okay, cool. Das klingt aber wirklich witzig. Ja,
das ist wirklich cool, ja. Macht Laune. Gefällt mir sogar so gut, dass ich schon so ein bisschen am Schauen bin, ob ich das irgendwie mir original noch in den Schrank stelle. So einfach am Ende dann als Erinnerung, wie gut das Spiel halt war. Zeit für Run and Guns. Contra Operation Galuga habe ich durchgespielt, aber ich habe mich durchgestorben. Ich habe es auf der Switch gespielt. Ich kann dir nicht sagen, also ich im Docked-Modus auf der Switch war es eigentlich ganz in Ordnung. Ich fand das jetzt nicht so furchtbar. Bin mal gespannt. Ich hoffe, dass der Matze irgendwie die PS5-Version sich gekauft hat.
Ich habe nur das Demo.
Das will ich mir schon mit ihm auch mal gemeinsam anschauen. Ja, und die Demo, denke ich mal, war schlechter als jetzt das gesamte Spiel. Okay. Und ich finde gerade, also es ist jetzt kein Remake irgendwie vom ersten Teil. Wer das behauptet, ich bin der Ansicht, das stimmt nicht. Weil der erste Level, okay, der ist halt, oder war es der erste? Ich glaube schon. Der ist halt schon sehr, wie das erste Contra war, mit dem Dschungel und so weiter.
Dem Dschungel und dann der nächste wurde dann auch nach oben in den Wasserfall. Also ich meine, das war schon alles sehr nah angelehnt. Ich habe es, wie gesagt, ich habe nur das Demo gespielt.
Ja, aber es kommen
dann
zum Beispiel so Motorrad, es kommen dann halt so Motorradrennen und dann kommen diverseste Endgegner, wo du dir denkst, so, das ist halt schon geil gemacht. Also Ich finde es jetzt nicht furchtbar schlecht. Ich habe schon meinen Spaß gehabt.
Nö, also es war tatsächlich, auch das Demo fand ich jetzt, also ich meine, das letzte Contra, dieses Rogue irgendwas, da war ja schon das Demo zum Ausschalten.
Richtig, das habe ich damals bei dir mit mir angeschaut,
ja,
genau.
Ja, furchtbar.
Das war tatsächlich sehr bizarr, das ist richtig.
Das hier, das hat mir jetzt schon ganz gut gefallen.
Wobei ich das dennoch am Ende in die Sammlung gestellt habe.
Ja, na klar, du als
Contra-Fan.
Eigentlich
ist das ziemlich dumm, aber das war... Ja, und das war aber so billig auch damals, weiß ich noch. Das gab es eigentlich für 12 Euro oder so in Japan. Mhm. Das konnte man sich dann schon hinstellen.
Ja, bin ich gespannt.
Ich habe noch einen echten Tipp. Heißt Arrow of War. Mhm. Hat mir nichts gesagt, ist aber ein Arcade-Automat gewesen wohl. 1994 sowas. Kam jetzt über diese Hamster Arcade Collection für die Switch und PlayStation 4. Mhm. Und ist ein Vertikalshooter, ganz ähnlich wie Image Fight. Also das spielt sich wie Image Fight tatsächlich. So kein Bullet Hell, jeder Schuss, der irgendwie vom Gegner kommt, ist präzisest auf dich getimed. Dementsprechend, es ist insane schwer.
Okay.
Also ich komme aktuell immer genau bis zum zweiten Endboss. Und der zweite Endboss, ich habe noch kein Schema gefunden, wie ich gegen den ankommen kann. Aber es ist echt ein Tipp. Das Arrow of War, mega geil. Sensationell geile 16-Bit-Optik, sehr cooler Soundtrack, aber halt leider bockhart.
Tja, so ist es. Nur die Harten kommen in den Garten.
Sagt er, tja. Ich wollte gerade sagen, so, dir ist das wurscht, du wirst dir das nie anschauen.
Doch.
Wobei, vielleicht eines Tages.
Doch, ich glaube.
Spielst es zumindest bei mir mal.
Ich guck da mal rein. Das ist, glaube ich, ja. Das ist, glaube ich, ganz nett.
Das ist sowieso diese Hamster-Website, die es gibt. Also das ist einfach nur hamster.co.jp, glaube ich.
Aha.
Die ist ein steter Quell der Freude, was alles so rauskommt an Actionspielen, die es nur in der Arcade früher gab. Ziemlich geil. Und als letztes habe ich noch, da kommen wir nachher in den Retro-News auch ganz kurz drauf, glaube ich. Ja, genau. Es gibt für PlayStation 1, für Saturn und sogar auch auf Super Nintendo, also Super Famicom und auf N64, eine Art Shooting Construction Kit. Das nennt sich Desalmon.
Mhm.
Heißt dann Desalmon Plus, Desalmon Kids, Desalmon 2 und ich glaube Desalmon 64. Und auf alle Fälle, da gibt es halt Indie-Entwickler oder gab es früher, die haben da halt ihre eigenen Ballerspiele gebastelt. Und dann gibt es eine Version, die heißt, glaube ich, das ist das Desalmon Kids. Da ist eine Bonus-Disc dabei und auf dieser Bonus-Disc sind 102 gebastelte Shoot'em-ups. Und da habe ich mich ein bisschen durchgeklickt und ewig viel von denen mal angespielt, weil die nämlich wirklich ziemlich cool sind. Ist zwar... Also es ist halt auf PlayStation 1 und die Optik ist aber eher, als ob 16-Bit so Super Famicom wäre. Mhm. Ist aber ziemlich cool. Also irgendwie so am Abend 5 Stück mal reinschauen. Teilweise ist es recht generisch, dass du halt so merkst, so okay, das ist das gleiche Spiel wie das andere, was du da jetzt in der Liste hattest, nur mit anderer Grafik. Aber ich habe meinen Spaß gehabt. Kann man wirklich gerne mal reinschauen. Noch dazu das Desalmon Kids. Ich werde es mir in Japan jetzt nochmal bestellen, weil das gibt es irgendwie auch für 10, 12 Euro. Das kostet fast nichts.
Okay.
Und dafür ist es dann schon wieder cool, dass man sich 100 Shoot'em-ups ins Regal stellen kann.
Masse statt Klasse. Ich musste jetzt gerade so dran denken, wo du das so erzählt hast. Das eine sieht dann ein bisschen anders aus, aber wie das nächste. Da musste ich so dran denken an diese NES-Klone von früher, wo dann irgendwie Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeder Level irgendwie einzelnes Spiel war und ja, witzig.
So ein Ding hatte ich auch mal.
Ich erinnere
mich. So ein 8-Bit-NES-Klon, den haben wir mal ganz schnell wieder abgegeben. Und am Ende ist es eigentlich doof, weil ich könnte mir vorstellen, da wäre auch das ein oder andere Highlight dabei gewesen.
Ja.
Am Ende, dir ist es egal, es ist NES-Look und dann. Ich konnte damit damals mit NES-Look auch nicht so viel anfangen.
Nee, du bist auch erst in der letzten Zeit irgendwie eher so in die Richtung NES gekommen. Vielleicht kommt es ja bei mir auch noch.
Aber weil es einfach echt viel cooles Zeug gibt, was man noch nicht kennt.
Das ist mir zu nah am C64 und irgendwie der C64 sah dann irgendwie aber auch noch cooler aus teilweise. Ich weiß es nicht. Anyway, das Thema NES, schwierig bei mir.
Runden wir das Ganze noch ab, oder? Mit Retro-News.
Ja. Hat's ja schon gesagt.
Ich habe so ein paar Sachen habe ich rausgesucht, genau die jetzt auch schon sogar davor vorkamen. Also die Bitmap-Books feiern 10 Jahre. Es gab ein großes Fest, was auf Twitter und Facebook auch mit ein paar Fotos dokumentiert wurde. Ich kann jedem nur empfehlen, wer englische Bücher mag und höchste Qualität von Büchern will, also Bitmap-Books sind immer wert reinzublättern. Wir sind nochmal bei, statt Bitmap Books, sind wir beim Bitmap Bureau. Das sind die, die Xenocrisis, Final Vendetta und Battle Axe zum Beispiel rausgebracht haben. Mhm. Wo ich im Übrigen sehnsüchtig drauf warte, dass Xenocrisis für Super Famicom jetzt bei mir angeliefert wird. Mhm. Sie sind wohl soweit und die Produktion ist abgeschlossen. 70% von dieser Firma haben Reef Creative Group gekauft. Das sind die, die auch schon der Publisher von Terminator Resistance waren.
Mhm, hab ich gelesen.
Und man spricht davon, also auf Twitter haben sie geschrieben, dass sie weitere 16-Bit-Highlights in der Pipeline haben. Ist noch nichts genau angekündigt. Sie wollen aber auch weiterhin sowohl Mega Drive, Super Nintendo als auch Neo Geo unterstützen. Und man soll einfach gespannt sein, was sie bringen. Ich bin persönlich wirklich sehr gespannt, weil ich, bis auf Battle Axe, das hat mir nicht so gut gefallen, aber Final Vendetta und Xenocrisis sind echte Highlights und ich habe echt Bock, was von denen da noch so kommt.
Ja, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, weil das hat mich bisher gut überzeugt, was die so rausgebracht haben. Das ist wirklich...
Ja, ich bin, muss echt sagen, ich habe ein kurzes Video, waren es Screenshots oder ein Video, zur Xenocrisis jetzt Super Famicom-Version gesehen und ich glaube... Das ist schlicht, also rein vom Controller her gesehen, wie du das dann spielen kannst, werde ich Xenocrisis nur noch dann auf Super Nintendo spielen.
Ja.
Weil einfach der Controller ist wie gemacht dafür, für 8 Wege Sticksteuerung,
ja.
Twin-Stick-Shoot-em-up.
Ja. Das ist ja...
Es gibt einen Indie-Entwickler, der heißt Frogbull. Dieser hat zum Beispiel Metal Gear Solid und Final Fantasy VII auf den Saturn mal geportet. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das nur ein Proof of Concept war. Mhm. Das ist schon eine Weile her, dass ich das mal gelesen hatte. Auf alle Fälle hat der wohl bewiesen, dass es möglich ist, Metal Gear Solid und Final Fantasy VII auf dem Saturn darzustellen. Mhm. Auf alle Fälle, der hat ein Shoot'em-up programmiert in der Art wie Rogue Squadron. Das hat er gemacht für den Dreamcast, weil er gesagt hat, auf Dreamcast gibt es zwar diverseste Star Wars Spiele, aber keine, die einfach nur so ein Action-Shoot'em-up sind. Ich habe nur Videos dazu gesehen und war eher underwhelmed. Mhm. Es sind quasi so die Grafik-Sets vom GameCube genommen worden. Aber es sieht halt, es kommen einfach immer nur die ganze Zeit irgendwelche X-Wings und Y-Wings und was es alles gab auf dich zu und die schießt du ab. Also so ein bisschen Afterburner-mäßig im Weltall, ohne dass ich es jetzt unglaublich cool fand. Ich habe es aber auch nicht gespielt, ich habe nur Videos gesehen.
Okay.
Aber es hat mich jetzt nicht so super angemacht. Ich habe aber gedacht, man kann es mal erwähnen.
Ja.
Dann eine Neuigkeit für dich.
Ach. Nee.
Dass du liebst The Chaos Engine und du liebst den C64.
Das stimmt allerdings.
Gut, den C64 liebst du tatsächlich.
Ja.
Aber The Chaos Engine war jetzt nicht so unser Lieblingsspiel. Auf alle Fälle wird das auf den C64 aber portiert.
Okay.
Und es gibt auch schon eine spielbare Demo vom ersten Level, die so halbwegs gut funktionieren soll, was ich gelesen habe. Und dann kommen wir nochmal auf das gute, vor uns schon angesprochene Desalmon Shoot'em Up Construction Kit. Und zwar, wenn man auf dieser 102 Spiele-Demo, nicht Demo, sondern Compilation mit den 102 Spielen, Spiel Nummer 10 auswählt, kommt man auf Devil Blade. Und genau dieses Devil Blade, was wirklich ziemlich gut gemacht ist, dieses wird gerade geremastert, gibt schon in Steam eine Vorbestellseite. Und genau, wird nach nicht unbedingt heutigen Standards, aber grafisch halt schön aufgebohrt für den PC gerade geremastert.
Okay.
Und das war's auch schon mit den Retro-News, die ich so zu vermelden habe.
Ja.
Ist irgendwie nicht, also so für mich auffällig, nicht so viel passiert gerade in letzter Zeit. Dementsprechend ist es ganz gut, dass man es als kleines Segment hier im Podcast behalten
soll. Ja, ich finde auch.
Ja, und dann... Würde ich mal sagen, Hefte zur Hand, oder?
Hefte zur Hand.
Wir bedanken uns schon mal im Vorfeld wieder bei Kultmax. Ist einfach eine, ja, wie gewohnt, eine tolle Seite mit einem riesigen Archiv an PDF-Heften, wo wir auch unsere Maniac herbeziehen, weil die habe ich leider nicht mehr im Original.
Ich habe sie noch irgendwo, aber nicht hier. Und zu Hause habe ich sie nicht gefunden. Also in Chemnitz, so auf die Schnelle.
In diesem... ausufernden Chalet ist es schwierig, die Hefte.
Ja, im Keller, da stehen noch, ach Gott, was denn noch an, da stehen sogar noch nicht Metalhammer, sondern Rockhard.
Oh, okay.
Naja.
Ja, aber dann springen wir gleich in den April 1994 in der Maniac und wir Ich würde sagen, wir als allererstes schauen wir uns mal die Import-News an, weil ich hier gerade sehe, es gab auch einen Insert-Coin-Bericht über die Automatenmesse. Aber da gehen wir, glaube ich, da ist ein schönerer Bericht in der Videogames. Da schauen wir dann nachher rein.
Genau. Guck mal rüber.
Die News für CDI, ich würde sie gern überspringen. Ich möchte mit dir über den Import-Test von Mega Man X reden.
Ja, dann sprich.
Hast du es gespielt?
Nee.
Ach komm.
Ich spiele kein Mega Man. Sorry.
Ich hab's tatsächlich rein und hab's auch ein großes Stück gespielt. Und es ist der Wahnsinn. Das Lustige ist halt, ich habe das damals, also vor 30 Jahren, leider nicht gespielt. Aha. Warum auch immer, keine Ahnung. Mir ist absolut bewusst, hätte ich das damals gespielt, ich hätte es sehr sicher durchgespielt und hätte es unglaublich geil gefunden. Weil mir ging das jetzt nach 30 Jahren auch schon so. Die Grafik ist der Wahnsinn. Mhm. Der Soundtrack ist so coole Rockmusik irgendwie. Es macht hin und wieder Gebrauch schön von Mode-7-Effekten. Es ist technisch blitzblank. Da ist fast kein Geruckel. Und ja, halt die typische Mega Man-Formel natürlich. Das könnte man dem Spiel vorhalten. Aber so funktioniert das Spiel halt. Also, dass du nach jeder Stage, nach jedem Endboss, den du erlegt hast, eine neue Waffe bekommst, mit der du dann sinnvollerweise im nächsten Level besser vorankommst. Mhm. Ich finde es großartig. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass einfach unsere Hörer, die wissen, was mit Mega Man anzufangen. Und ja, in der 494 ist es als Import, US-Import getestet. Es ist ein großartiges Spiel. Und wenn man das nachholen will, bestenfalls kauft man sich eigentlich die japanische Variante davon als Rockman X, weil das kostet fast nichts. Das ist so ein 15-Euro-Spiel in Japan.
Wobei hier in dem Import-Test ja auch noch drin steht, dass die japanischen Module wohl teilweise fehlerhaft waren. Wie in der letzten Maniac erwähnt, mussten 200.000 Module in Japan wegen eines unbesiegbaren Endgegners zurückgenommen werden. Inzwischen ist die fehlerfreie US-Fassung erhältlich. Okay.
Ah.
Und okay. Hat er einen ganz perfiden.
Also Kommando zurück, ja. Nicht die japanische Version kaufen.
Lieber US, aber die ist wahrscheinlich unbezahlbar, oder?
Ich meine, sie ist zumindest teuer. Unbezahlbar, jetzt loses Modul, weiß ich nicht genau, aber ich denke jetzt nicht, dass es super teuer ist, aber ja. Oder man nimmt doch die japanische und probiert, ob man es durchschafft. Keine Ahnung, genau. Was da gemacht wurde. Vielleicht haben sie auch wirklich alle umgetauscht.
Kann auch sein, ja.
Kennst du sie in Japan? In Japan kann es durchaus sein, dass sie da wirklich alles umgetauscht haben.
Ja. Es hatte laut Maniac auch einen ganz perfiden Importschutz. Du kannst wohl auf dem deutschen Gerät einfach spielen, des US, den ersten Level zumindest, und dann sagt es dir, nö, geht nur für US und macht einen automatischen Reset. Das ist ja lustig.
Ja, das hat Capcom damals ganz cool eingeführt. Das war nämlich bei Demon's Crest auch so.
Ah.
Bei Demon's Crest hast du am Anfang irgendwie gegen diesen Drachen, der da ganz zu Beginn kommt, gekämpft.
Aha.
Und dann kam auch, nachdem du gekämpft hattest, hey, das ist ein Import, den kannst du leider nicht spielen, Elebage.
Wie krass.
Ne? Schon ein Ding. Ja.
Nein.
Lass uns über Supernova reden, den Test auf Seite 18.
Ja.
Hast du auch nicht gespielt?
Doch, ich habe es mal gespielt, aber ja.
Okay.
War ein bisschen.
Weil ich finde es auch ziemlich gut.
Ich fand es ein bisschen langweilig.
Das wäre dann mein Nachsatz gewesen. Es ist halt leider zu wenig los.
Ja, also es war so irgendwie so, ja, 1, 2 G. Also es war irgendwie so, es zog sich irgendwie so. Och.
Und die Gegnerformationen, die halt kommen, sehen irgendwie auch, man hat immer so das Gefühl, man spielt permanent das gleiche Level,
ja.
Also nur mit einem anderen Hintergrund, aber die Gegner, wie sie ankommen, ist irgendwie immer das Gleiche.
Ja, es war irgendwie so, ja, so hingerotzt, nicht wirklich, aber so, ist einfach hängen geblieben halt, irgendwie so, immer das Gleiche, immer wieder und wenig Aufregung. Ja.
Aber vielleicht war das auch genau das, was ich an dem Abend gebraucht habe, weil ich habe mich hingesetzt und habe es irgendwie in einem Rutsch durchgespielt. Das war, ja, das ist tatsächlich, und das muss was heißen, weil es echt dann eher fade ist.
Ja.
Ja. Für die Supernova jetzt denken, so, was ist denn das? Nie gehört. Supernova ist einfach nur der US-Name von Darius.
Darius Force.
Aber nicht vom
in Japan.
Darius Force, genau, richtig, genau. Und dann war total Darius Time in der Maniac, weil auf Seite 18 ist auch noch Super Darius 2 getestet für PC Engine. Und das gleich vorweg ist über jeden Zweifel erhaben. Ich weiß nicht, sie geben 67% und ich denke fast, man ist einfach ein bisschen Shoot'em'up müde.
Mhm.
Also so dieser normalen Formel, horizontal Shoot'em'up. Mhm. Man ballert sich 5 Minuten durch eine Stage, die gut ausschaut, dann kommt ein Endboss und es geht weiter.
Ja.
Aber Ich persönlich mag Super Darius 2 sehr, sehr gern. Ich mag den Soundtrack, der von CD kommt, der richtig genial ist. Ich mag ja das Level-Design, die Grafik. Es ist einfach richtig cool. Und das habe ich auch direkt hinterher nach Supernova auch gleich noch durchgespielt.
Ja, und
weil es ist viel leichter als das erste Super Darius.
Es hat halt so riesige Sprites. Das ist so Wahnsinn. Mhm. So ein Wahnsinn. Aber wie du sagst, auch vorhin wegen der Wertung, weil die sind ja alle schon gut abgewatscht hier. Es gab dann so eine Zeit, wo tatsächlich alle Shooter, also wenn sie gut waren, haben sie 70 bekommen, außer es war jetzt Thunder Force 5, die haben ja dann nochmal mehr gekriegt. Aber ansonsten alles so eher so 40 langweilig, bla bla bla. Das geht jetzt los, diese Zeit, habe ich so das Gefühl.
Was dann aber eben nicht mal 30 Jahre später, sondern schon 20 Jahre später wird dann irgendwann die, ich will jetzt nicht sagen Genialität erkannt, aber halt, dass es trotzdem gute Spiele sind.
Ja.
Ich meine, du machst jetzt mit einem Supernova, machst du jetzt nicht super viel falsch. Hätte ich aber die Auswahl zwischen Thunder Force 3 oder 4 und Supernova, würde ich natürlich immer zu einem Thunder Force 3 oder 4 greifen.
Klar.
Das ist so völlig klar. Ich würde sogar zu Thunder Force 3 greifen, wenn ich Super Darius 2 zur Wahl hätte. Aber Super Darius 2 ist schon ganz, ganz hoch bei mir im Kurs. Das mag ich schon sehr, sehr gern.
Mhm.
Was schreibt er hier? Eiserne PC Engine-Fetischisten haben lange darauf gewartet. Seit über 2 Jahren angekündigt, setzt Super Darius 2 die Tradition von Darius, einem der ersten CD-Spiele für die PC Engine, fort. Ja, wieder mit Level-Pyramide, genau 28 Abschnitte, die du auf 7 Level halt runterspielst. Ich find's geil. Also wenn man es noch nicht gespielt hat, gerne mal reinschauen. Tolles Spiel.
Ja, und aber auch schwer zu kriegen mittlerweile, ne?
Das weiß ich gar nicht. Habe ich nicht weiter verfolgt. Das habe ich im Regal stehen.
Hast du im Regal stehen, damit es abgeschlossen
ist? Ja, das habe ich im Regal stehen. Ja, tatsächlich. Ja, das ist immer so, wenn es dann im Regal steht, wird nicht mehr weiter verfolgt.
Und wenn es dann so Sachen sind, die auch einfach drin bleiben, ne? Wo das dann auch gar keine Diskussion gibt, ob das weg muss oder irgendwie, die bleiben dann einfach.
Ganz genau so ist das bei mir auch. Und dann auf Seite 20 haben wir noch den Bomberman 94. Ein Hookart-Release nochmal für PC Engine. Und ja, Bomberman 94 ist jetzt nicht unbedingt das erste Bomberman, was ich spielen würde, gerade auch im Multiplayer, weil mir ist das ein bisschen zu viel des Guten dann gewesen mit Bonus-Items und so, was es alles gab. Ich bin nach wie vor eigentlich ein Riesenfan vom ersten Bomberman auf PC Engine. Alle danach brauche ich nicht so zwingend. Ich habe das 94er auch in der Sammlung, glaube ich, sogar stehen. Habe das auch gespielt damals. Ob ich es durchgespielt habe, kann ich dir nicht mehr sagen, weil das verschwimmt so ein bisschen, weil ja am Ende doch irgendwie alles sehr ähnlich ist.
Ja, und weil du das meistens ja wahrscheinlich auch als Multiplayer gezockt hast. Also ich habe Bomberman alleine relativ wenig gespielt, muss ich ehrlich sein.
Ich kann mich nur noch genau daran erinnern, ich habe das Bomberman auf PC Engine, das erste, das habe ich im Singleplayer durchgespielt damals. Aber halt, das war so ein typisches, man hatte vielleicht mal ein paar Wochen nichts Besseres gerade zum Spielen, alles andere war durchgespielt oder man hatte keinen Bock drauf und dann hat man halt das gespielt.
Ja. Aber wie ja auch angekündigt ist, fürs Mega Drive kommt ja das Mega Bomberman. Das habe ich auch oft mit Leuten gezockt.
Bomberman mag ich, das hat ja den Mehrspieler-Modus, wo du sagen kannst, der Computer spielt. Wobei ich dir jetzt gerade gar nicht sagen kann, ob das die PC Engine nicht auch hat.
Ich habe keine Ahnung.
Das weiß ich gerade gar nicht. Keine Ahnung. Auf alle Fälle beim Mega Bomberman war das immer so das Coole. Damit habe ich mich auch vorbereitet, als wir damals unsere Kino-Session hatten, dass wir im Kino Bomberman gespielt haben. Das habe ich damit vorbereitet, dass ich die Mega Drive-Version gespielt habe gegen Computer.
Okay.
Ja.
Sehr cool.
Das war der Trick.
Deswegen hast du uns so abgezogen. Um nochmal zurückzukommen auf diese ganzen Extras, die ja bei Bomberman 94 eingeführt werden, wie zum Beispiel diese, was sind denn das eigentlich? Sind das Hasen, auf denen man da hoppelt? Oder sind das, ich habe sie immer Yoshis genannt.
Nee, aber das sind so Hasendinosaurier.
Ja, irgend sowas. Also wir haben sie bei uns immer beim Zocken immer Yoshis genannt. Ich möchte den Kick-Yoshi, die hatten ja auch immer verschiedene, je nach Farbe, verschiedene Möglichkeiten, konntest du irgendwie springen oder Bomben kicken und so weiter. Und du findest es ja immer, ich sag jetzt mal doof, weil es so viel Neuigkeiten sind.
Ja.
Aber das war so, das hat mir echt Spaß gemacht, diese Eier da zu holen und das hat ein bisschen mehr Action reingebracht, gerade so gegen Ende, wenn dann nur noch die zwei rumlaufen. oder zwei Leute rumlaufen, da war das dann immer noch so, der eine hatte dann noch so ein Reittier und dann hat man den da doch noch runtergesprengt und dann, also es war, ich fand diese Erweiterung, fand ich total cool. Also mir hat es total gebockt.
Und immer wenn ich was zu Bomberman lese, kann ich wieder nur empfehlen, ihr müsst euch das Power Bomberman runterladen, was
Für
man
den
online
PC.
spielen kann, wo man für den PC, genau, wo man, ich, oder glaube ich sogar auch Mac, wo man verschiedenste Dinge einstellen kann, damit man sich sein Bomberman tatsächlich so anpassen will, will man die Saturn-Variante spielen, will man die Super Nintendo-Version spielen und so weiter. Und das spielt sich einfach grandios. Es hat einen super Netcode. Und ja, spielen finde ich persönlich viel zu wenig Leute. Mein Aufruf: spielt mehr Power Bomberman.
Wir müssen uns mal einen Termin machen. Wir müssen uns echt mal einen Termin machen und sagen, so an dem Tag, wer da ist, spielt und wer halt nicht da ist, spielt halt nicht.
Nein, ich rede da mit euch nicht mehr drüber. Ich hatte es sogar so eingestellt bei mir, dass ich das richtig cool vom Sofa aus. Und am Ende vom Lied war, dass ich es einen Abend mit Matze mal gespielt habe gegen andere. Das war aber dann ziemlich cool, weil wir haben einfach nebenbei noch telefoniert und dann einfach nur gequatscht die ganze Zeit. Und dabei Bomberman gespielt.
Wie im Kino.
Wie im Kino, genau. Blödsinn reden. Wobei, nee, das war echt wenig Blödsinn reden. Das war einfach nur so. Ja, Talk, das war ganz cool.
Hammer.
Seite 23, Hardcore Blood Warrior. Wo ich gestehen muss, ich habe am Anfang gedacht, das ist der April-Scherz, weil ich so völlig überzogen fand, wie viel Blut und Gedärm da irgendwie. Heutzutage ist es lächerlich, aber für damals war das schon irgendwie ziemlich extrem. War ein auf den Spuren von Mortal Kombat, sollte quasi von Kaneko ein Versus Beat'em Up rauskommen, was einfach insane blutig ist. Ob der Spielspaß dem Ganzen standhält, keine Ahnung, ich habe es nie gespielt. Sieht auch irgendwie überhaupt nicht nach einem Spiel aus, auf das ich Bock habe.
Nö, keine Ahnung. Völlig in Vergessenheit geraten bei mir, muss ich ehrlich sein. Ich konnte mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass das hier so vorgestellt wurde. Aber ja, es sieht jetzt nicht, also jetzt ganz, ganz objektiv, so richtig schlimm sieht es jetzt nicht aus. Aber so die erste Generation Digi oder zweite Generation Digi Fighter. Aber müsste man vielleicht mal in Aktion sehen. Vielleicht gibt es da einen Core zu. Keine Ahnung.
Nee, ich denke eher MAME ist das.
MAME, okay.
Das muss ja, wenn müsstest du dir so einen MAME anschauen. Ja. Und dann
Ja.
sind wir auch schon im regulären Testteil. Und ich würde sagen, wir machen das, wie wir das in der letzten Ausgabe so ein bisschen eingeführt haben. Die Sachen, die wir nicht gespielt haben, auf die gehen wir auch überhaupt nicht weiter ein. Es bringt niemandem was, immer nur zu sagen, ja, wurde getestet, haben wir nicht gespielt.
Haben wir nicht gespielt, genau. Dann fangen wir doch gleich beim ersten Spiel an, was ich gespielt habe, nämlich das Mutant League Hockey.
Okay, jetzt geht's
Das
los.
war immer so ein Spiel, wo ich gedacht habe, ah, es würde mich eigentlich mal interessieren, wie das so ist. Ich habe es aber nie original mal in der Hand gehabt, geschweige denn, dass ich das, ich glaube, ich habe es mal auf einer Börse in den letzten Jahren ein- oder zweimal gesehen, aber ansonsten im Handel habe ich das damals gar nicht wahrgenommen. Und es ist ja quasi eigentlich nur, es gab ja noch dieses Mutant League Football, was quasi ein John Madden mit irgendwie Monstern war. Und so ähnlich ist es hier bei dem EA Hockey mit Monstern. Und leider muss ich sagen, es spielt sich unfassbar schlecht. Es ist grauenhaft langsam und zuckelig. Also ich war wirklich, ich habe so gedacht, so, oh. Also ich fand es völlig schlecht. Es hat mich total enttäuscht.
Am Ende hätte man doch einfach die NHL-Hockey-Formel nehmen können und
Ja.
andere Sprites draufpacken.
Ja, aber es spielt sich halt wirklich bescheiden. Weil ich hatte halt wirklich gedacht, okay, es ist halt ein EA-Hockey, halt mit anderen Figuren, spielt sich aber gleich, mehr oder weniger. Aber ne, sorry. Gar keine Empfehlung. Nicht mal
Okay.
Probespielen.
Und ich habe es mir nicht angeschaut.
Ja.
Das Erste, was ich dann gespielt habe, unterbrich mich, wenn du dazwischen dir noch was angeschaut hast. Auf Seite 28 wird The Rainbow Bell Adventures Twinbee vorgestellt.
Ja.
Ich war insofern begeistert und beeindruckt, weil ich mir so gedacht habe, das ist so schnell teilweise, wenn du da rumrennst.
Aha.
Und früher wurde immer so gesagt, ah, ein Sonic wäre auf Super Nintendo nicht möglich. Und dann schaust du dir das Rainbow Bell Adventures an und das ist genauso schnell und
Genau.
ruckelt halt null.
Ja. Also ich weiß nicht, hast du das damals mal gespielt?
Nee, Gar nicht.
Ich habe das wirklich,
das war mir
quasi vorgestern.
Ich wusste zwar, dass es das gibt, aber es war für mich das erste Mal
diesmal. Vorgestern das allererste Mal gespielt und ich dachte, okay, ah, Twinbee, das ist ja das Ballerspiel. Deswegen habe ich auch vorher gar nicht so reingeguckt. Und dann dachte ich, ah nee, Rainbow Bell Adventure, okay. Startet das so und denk so, ah, Sonic für Super NES, wunderbar.
Und es ist wahnsinnig bunt.
Ja?
Hat eine cool japanisch abgedrehte Musik. Mhm. Ich mag tatsächlich diese Twinbee-Charaktere. Die sehen halt irgendwie lustig aus. Die sind mit diesen kleinen Füßchen nur dran und irgendwie, ich finde die witzig.
Ja, es war putzig. Ich habe nur nicht so ganz verstanden. Das sind irgendwie wie so Endlos-Level, kann das sein? Du läufst nach rechts und kommst dann irgendwann wieder da an, wo du losgelaufen bist. Genauso nach links.
Nee. Also ich bin schon zu irgendeinem Ausgang gekommen und dann ging es irgendwie woanders wieder weiter.
Weil ich bin im zweiten Level nach links, also direkt am Start nach links gelaufen und dann ging es links, 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 links. Und dann
okay.
Hatte ich das Gefühl, ich stehe wieder an derselben Stelle, wo ich vorher schon mal war. Okay.
Witzig, jetzt wo du es sagst, das ist mir, ich hatte auch so eine Stelle, wo ich dann gedacht habe, das ist jetzt komisch, irgendwie spielst du ja die ganze Zeit das Gleiche. Mhm. Und habe dann aber das nicht weiter verfolgt. Irgendwann, ich meine aber, es muss irgendwo dann einen Ausgang gegeben haben, weil ich nämlich diesen wo unten der Screenshot ist, diesem Obermotz, wo man auf den Kopf hüpfen muss, den habe ich gesehen.
Okay.
Also ich habe das ein ganzes Stück gespielt.
Im ersten Level bin ich auch durch dieses Tor durch quasi. Das ist ja wirklich alles sehr, muss ich ja jetzt so sagen, ist sehr Sonic-like gewesen irgendwie. Durch so ein Tor durch. Und in dem zweiten Level habe ich das dann in dem Moment gar nicht so gefunden. Ich habe dann drei offensichtlich so versteckte Türen gefunden, wo ich aber auch nicht irgendwie reingehen konnte. Da muss man dann wahrscheinlich irgendwie Schlüssel finden. Ja, also ich habe es nicht super lang gespielt, aber da könnte man auf jeden Fall noch mal reingucken. Fand ich ganz witzig.
Tatsächlich ging es mir auch zu der Zeit halt vor 30 Jahren. Das hat mich damals nicht abgeholt. Also ich wusste halt, dass es das Spiel gibt, aber es hat mich nicht abgeholt, weil ich mir irgendwie damals diese Transition nicht machen konnte, dass ein Twinbee auch als Plattformer funktionieren soll. Mhm. Also keine Ahnung. Noch dazu, ich bin auch kein das ist vielleicht das Hauptproblem, dass ich das normale Twinbee auch schon nicht so unglaublich gern mag.
Ja.
Weil ich finde das System mit diesen, dass du diese Glocken immer anschießen musst, um Boni zu bekommen. Und die Glocken sich, also da steht ja dann nicht, was du bekommst als Bonus, sondern du musst dir irgendwelche Farben merken. Und das fand ich immer, weißt du so, dass ich weiß jetzt nicht mehr, ob das stimmt. Wenn du die grüne Glocke hast, dann ist das ein Schutzschild. So, also kein Mensch merkt sich das, also ich nicht. Ich hätte gern, dass auf dieser Glocke dann irgendwie ein kleines Logo ist, dass du halt raffst, das ist ein Schutzschild. Das, ja, aber vielleicht bin das auch nur ich. Ich bin mit Twinbee schlicht nie richtig warm geworden.
Ja. Ja, aber war ich positiv überrascht, muss ich sagen, wo ich da reingeguckt habe.
Ich auch, sehr, muss ich schon sagen. Ich denke, das nächste, was du gespielt haben wirst oder du was zu sagen kannst, ist bestimmt das NHL-Hockey.
Nee. Das habe ich nicht und es ist halt NHL 94 mit CD-Sequenzen. Ich glaube, mehr ist da nicht drin.
Ja, gut.
Ja. Und halt irgendwie updated Player Rooster, aber das ist alles, brauche ich alles nicht.
Aber diese Ausgabe ist tatsächlich gespickt mit Plattform-Highlights. Mhm. Dann sind wir nämlich auf Seite 32 bei High Seas Havoc. Wo ich, das war damals auch eines von den Titeln, habe ich seinerzeit nie gespielt. Ich habe das erste Mal gespielt, als ich vor wahrscheinlich 10 Jahren oder so, hatte ich das im Laden mal angekauft mit einer Sammlung. Und dann hat mir das Cover damals recht gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, das schaust du dir mal an. Und dann habe ich es abends mit nach Hause genommen. Und das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Mhm. Ist halt, ich würde es eher so einschätzen, wenn man ansonsten alles an Jump'n'Runs irgendwie schon gespielt hat, dann kann man das auch nachholen, macht man nichts verkehrt. Mhm. Ist aber jetzt für mich nicht das totale Riesenhighlight. Aber irgendwie schon geil. Also
ich kann mich erinnern, ich habe das damals beim Pierre im Power Games, damals noch in Annaberg, da habe ich das, glaube ich, mal mitgenommen. Also tatsächlich damals habe ich das schon mal gehabt und gespielt. Und das Cover war wirklich sehr ungewöhnlich. Das sah irgendwie so gar nicht Mega Drive-like aus. Aber das Spiel, es ist super bunt, es ist super schnell, aber hat mich schon damals nicht mitgenommen. Ich habe das damals auch schon gespielt und ja, nee, nicht so richtig. Es gab auch viele so, wenn ich mich jetzt entsinne an die Spielerei vor, ich habe es glaube ich auch schon vor 2 Wochen gespielt, es gab auch viele Sprünge, wo du halt irgendwie ins Leere springst.
Ah, das hasse ich ja immer.
Und es, dadurch Schnelligkeit und dann irgendwie weg, das hat mir irgendwie nicht so gepasst. Was halt super cool ist, ist die Grafik und diese ganzen Animationen, die ja auch hier auf der Seite unten angezeigt werden, wenn du da verschiedene Sachen machst. Und das Soundmenü fand ich auch sau cool, dass du dort
Okay, was ist da?
ne, da steht er dort, dieser, wie heißt der Typ eigentlich, dieser Pinguin? Pinguin ist das, oder? Was ist das? Der Havoc. Der steht da so als Dirigent da und dann kannst du halt rechts irgendwie auswählen, was gespielt wird und dann steht er halt da. Sieht halt lustig aus.
Herrlich.
Ja.
Nee, also ich finde schon jetzt auch die ganzen Animationen und so, das ist schon alles extrem geil gemacht. Der Witz ist am Ende, es fehlt irgendwie so ein bisschen an Polish. Und so das letzte bisschen, dass man denkt, das macht's jetzt zum Klassiker.
Also, keine Ahnung.
Aber davon jede Menge.
Ja, weißt du ja, wie es ist.
Jetzt bin ich mal gespannt, was deine Erinnerungen dazu sind. Auf Seite 34 wird das allseits beliebte Rock'n'Roll Racing getestet. Nee, oh, das klingt ja schon wieder so ein bisschen mäh. War nicht dein Ding?
Nee, ich weiß nicht. Also es ist so, die Musik war okay. Also es war ja dann, also natürlich war es damals cool, die Mucke so zu hören, was war da, Paranoid und so weiter war da drauf. War natürlich alles, ich sag mal, mehr schlecht als recht gesampelt. Also es klang, ja, kann man sich heute vielleicht nicht mehr so richtig geben. Aber ich meine, das war auch immer so ein bisschen ruckelig. Also,
Nö.
nee.
Nö.
Ich habe das irgendwie so
Also
ruckelig.
ich habe das damals noch, wo ich in diesem Personalhaus gewohnt habe, da hatte ja einer auch ein Super Nintendo, da haben wir das gespielt und unseren Spaß damit gehabt, aber richtig gezündet hat das bei mir irgendwie jetzt vor einer Woche, zwar im Singlespieler-Modus, aber ich habe mich irgendwie nachmittags so, was war das, irgendwann um 13 Uhr habe ich mich hingesetzt und habe das bis 16 Uhr 3 Stunden lang gespielt
Echt.
und fand es voll geil. Das hat mich in dem Moment, wie es manchmal so ist, man kann es an nichts festmachen. Gibt's mir an einem anderen Abend und ich sag dir, was ein Käse? Und ich war komplett drin und fand's nur noch geil.
Ich meine, wir haben das damals, haben wir das natürlich auch gezockt. Und das war auch ein großer Hit ja, wenn du es halt zu zweit gespielt hast, dann kann man, wie viel kann man es? Zu zweit, glaube ich, ne? Das war schon cool auch, aber so richtig, dass es jetzt so ein All-Time-Fave ist, dann lieber Micro Machines.
Ja, also genau, es hat tatsächlich nicht die Qualitäten eines Micro Machines und auch nicht die Qualität, also die Übersichtlichkeit von einem Micro Machines und auch nicht von einem Mario Kart. Trotzdem fand ich es ziemlich geil. Was komisch war im Singleplayer, du kannst ja dein Auto auch mit Waffen ausrüsten und so weiter. Und das habe ich überhaupt nicht genutzt. Mit dem Singleplayer einfach immer nur komplett pazifistisch.
Vorne weggefahren.
Also vorne weggefahren. Genau das.
Einfach
Genau das.
gewonnen.
Aber ich fand's geil. Hat Laune gemacht.
Okay. Also, wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel oder so, aber es ist jetzt nichts, was für mich jetzt so der Klassiker ist. Auch dieser Style, wenn ich so die Leute da schon wieder sehe, das ist.
Ja, es
Weißt du,
sieht
was ich
sehr
meine,
europäisch
ne?
aus.
Also,
Das
das ist
stimmt. Ja,
so.
ich weiß total, was du meinst. Das ist auch das, was mich am wenigsten irgendwie da beeindruckt hat.
Das hat,
Das ist alles sehr
ja.
komisches Art-Design
Ja.
gewesen seinerzeit. Ja,
Und
das stimmt schon. Das stimmt
ja,
schon.
gut, wie gesagt, das mit dem Rockig, mit den Songs und so weiter, das ist schon ganz cool, aber
Ich habe meinen Spaß gehabt.
auf jeden
Und darauf kommt
Fall,
es ja
auf
an.
jeden Fall ein gutes Spiel, also nichts Schlechtes, macht schon Laune, aber für mich kein Klassikerpotenzial in dem Sinne.
Und genau diesen Satz, aber kein Klassikerpotenzial. Ich setze mich jetzt hier mal ganz aufrecht hin, Brust raus, Arme angespannt. Wir sind auf Seite 36 und wir sind beim Test von Sonic 3. Geh mir weg. Das ist doch nicht geil.
Es ist halt mehr vom Gleichen.
Ja, und es ist viel zu schnell und man muss jeden Rotz auswendig lernen und ne. Ich bin da nicht mehr dabei. Sonic 1 wirklich kann ich noch nachvollziehen, fand ich auch wirklich geil. Und weil es neu war und so schön schnell. Aber prügelt mich nicht, Sonic 3 überhaupt nicht mein Ding.
Also es ist nicht schlechter als die ersten, die ersten zwei Teile, aber es ist halt, für mich war das damals auch schon so eher so diese Abnutzungserscheinung. Das war, man konnte zwar speichern, aber irgendwie, ich habe das auch nicht durchgespielt damals. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals gekauft habe in dem Sinne sogar. Ich glaube, ich habe das erst relativ spät, habe ich das mal irgendwie günstig gekauft und halt in die Sammlung gestellt, aber ich habe das, glaube ich, nie richtig gespielt.
Und gefühlt haben wir doch gerade erst über Sonic 2 gesprochen. Auf alle Fälle
Ja,
über
das
Sonic
kam an
CD. Das ist
jedes
zwei
Jahr.
Ausgaben her.
Ja.
Wahnsinn.
Da haben sie richtig rausgehauen. Also es sieht toll aus, aber wie du sagst, so, ja.
Wolfgang, du darfst mir da jetzt nicht recht geben.
Doch.
Wir werden komplett gecancelt.
Nein, wir werden nicht gecancelt. Das kann man schon so sagen. Man kann aber nicht sagen, dass Sonic CD, bäh, das geht gar nicht. Und vor allen Dingen, wenn ich nicht
Das war der
dabei
Dennis,
bin.
das war der Dennis, der das gesagt hat.
Da habt ihr einfach schadlos ausgenutzt, dass ich im Stau sitzen muss.
Ja, also ganz ehrlich, jeder, der Sonic 3 ganz arg verteidigt, vielleicht erkenne ich wirklich die Genialität nicht. Ich bin aber der Ansicht, spielt es einfach heutzutage nochmal und erkennt, dass es nicht so geil ist. Tut mir leid. Ich finde es eher
Also es ist ein super,
B-Ware.
es ist ein super Spiel, kann man auch heutzutage noch spielen. Also es ist jetzt auch eins, wo man sagen kann, das ist gut gealtert. Das kann man immer noch spielen, aber es ist halt nicht irgendwie so dieses Ultra-Highlight. Für mich zumindest.
Und die 85 mit It's a Maniac ist es für mich persönlich nicht. Aber dann hören wir jetzt auch
Ja.
auf, darauf rumzureiten.
Seite 39, Terminator.
Auf Mega-CD.
Auf dem Mega-CD. Man könnte denken, es ist einfach nur ein Aufgebot mit Videosequenzen und in Klammern super schlechten Videosequenzen. Muss man wirklich sagen, Aufgebot des Terminator, was es fürs Mega Drive gab, aber ist es nicht. Es ist tatsächlich ein neues Spiel. Es ist jetzt, ich sag's mal vorneweg, ist jetzt auch nicht mein super Favorite. Ich finde die Mucke nur super cool und dass tatsächlich die Animation von den Gegnern und von dem Typen, der rumläuft, also da ist schon richtig was reingeflossen. Also das ist tatsächlich eine super Überarbeitung fürs Mega-CD, die mir oftmals viel zu schlecht wegkommt.
Ist also viel besser als das Terminator, was wir angespielt haben, also was der Dennis
Viel,
angespielt hat auf
ach,
Twitch neulich.
das ist ja, also. Das, wie gesagt, das ist ein komplett anderes Spiel. Ja, es ist ein Side-Scrolling-Spiel wie das andere, aber es ist halt Welten besser von der Grafik her, von Animation und so weiter. Das ist halt auch sackschwer. Aber guck da mal rein.
Das habe ich tatsächlich geflissentlich
Ja,
übergangen und
ja.
habe es nicht gespielt. Dementsprechend, ja, das werde ich wohl machen.
Guck da
Das
mal
klingt ja
rein.
nach was, das man sich mal
Das
anschauen kann.
wahrscheinlich würde das auch gefallen.
Okay, sind wir beim nächsten Publikumsliebling und ich werde wahrscheinlich direkt wieder auf die Nüsse kriegen. Seite 40, Toe Jam und Earl 2. Ich persönlich finde beide Charaktere so kacke, dass ich mir das Spiel nicht mal angeschaut habe. Oh Gott.
Der Witz ist, also den ersten Teil habe ich nie gespielt. Den zweiten Teil den hat es mal irgendwo bei mir in meine Sammlung geschwemmt. Übrigens, eins auch der wenigeren Module, die es komplett in Deutsch gibt. Genau, Panik auf Funkodrom heißt es dann und nicht Panik on Funkodrom, aber das nur nebenbei. Wie gesagt, gibt es komplett lokalisiert auf Deutsch. Habe ich dann aber auch irgendwann wieder verkauft und habe, glaube ich, in der Zeit, wo ich es besessen habe, das nicht einmal gespielt. Und dachte dann, okay, ich spiele es jetzt mal. Und man muss tatsächlich zugeben, es sieht, also in seinem Rahmen sieht es halt cool aus für das, was es ist. Also das muss man schon sagen. Das ist schön bunt. Die Figuren haben lustige Animationen und so weiter. Also wenn dich so dieses Pseudo-Hip-Hop und so weiter so ein bisschen anspricht, ist das schon cool.
Aber wenn ich unten rechts den Screenshot sehe, für die einen ist es schön bunt, für die anderen ist es Ed Hardy. Das ist halt echt, das schaut halt fies aus.
Ja, aber
Aber
guck mal, wie
gut.
bunt es ist. Also ich meine, also
Ja gut,
das passt in
ja.
seinem Kontext, passt das alles gut zusammen. Also das hat mir da eigentlich ganz gut gefallen. Das Spiel jetzt, ja,
Ist ein Plattformer, oder?
ist ein Plattformer, du musst rumspringen. Ich bin noch den ersten Level ein Stück gespielt. Das musst du Geschenke einsammeln. Ich habe es wahrscheinlich nicht ganz richtig durchschaut, was ich wirklich machen muss. Ja, mehr kann ich tatsächlich nicht dazu sagen. Es spielte sich so per se vom Rumlaufen und so weiter. Es war nicht hakelig, spielte sich ganz gut. Also ich sage mal so, wer auf diesen Style und Hip-Hop und so weiter steht, sollte auf jeden Fall mal reingucken. Das ist auch von der Pixel-Art, ist es immer noch so, dass man da das gut angucken kann. Und wie gesagt, schön bunt. Wer Bock hat, auf jeden Fall mal reingucken. Für mich war es
Wenn
jetzt
du Bock auf
nix.
schön bunt hast,
Schön
jetzt
bunt
komme ich
und
gerade, jetzt sehe
Hip-Hop.
ich gerade hier, nee, ja, nee, nicht Hip-Hop, sondern eher Eichhörnchen und Nüsse, bist du auf Seite 42 richtig aufgehoben. Da ist nämlich der Test von Mr. Nuts. Und das finde ich jetzt gerade krass, dass ein Toe Jam and Earl hat 76 bekommen und ein Mr. Nuts eine 70.
Völlig zu
Und warte, jetzt
Recht.
vergleiche ich noch schnell die, eben gar nicht.
Total, total.
Das Mr. Nuts ist einfach insane schwer. Aber es ist so geil.
Findest du?
Das hat mir richtig gut gefallen. Ohne Mist. Ich fand das richtig gut.
Ich glaube, du hattest das vor ein paar Wochen schon mal irgendwie gesagt, dass du das gut fandest und deswegen habe ich da mal reingespielt. Und ich fand es halt absolut gar nicht mein Ding.
Ich finde die Grafik halt extrem cool. Dafür, dass es, weißt du, ich habe angeschalten, als erstes kommt das Logo von Ocean. Ich bin
Ja.
ganz ehrlich, es steht Ocean da, ich erwarte nichts.
Ich erwarte
Weil, ja gut, okay. Aber ansonsten, Ocean steht für mich, ich weiß, das ist so Kultentwickler und so weiter, für mich
Ja.
stehen die für nicht viel. Die stehen für mich für Heimcomputerspiele, die alle nicht so bei mir gezündet haben, um es mal freundlich auszudrücken. Aber das Mr. Nuts hat eine Grafik, die könnte aus Japan kommen. So detailverliebt und bunt und süß ist das gemacht. Die Spielbarkeit, der kleine Mr. Nuts da, der hüpft halt wirklich genauso, wie man sich das vorstellt und on point. Das Einzige, was an dem Spiel eher nicht ganz so geil ist, ist halt das Leveldesign. Und das ist dann natürlich ein bisschen blöd, weil Leveldesign halt ja schon das Spiel ausmacht. Aber gerade schon in der ersten Stage, da kommst du am Ende der Stage, meinst du an, dann steht da Exit. Und der Pfeil zeigt ganz woanders hin und du siehst halt, dass du wo völlig anderes in dem gesamten Level hin musst. Und wenn du sowas halt gleich in der ersten Stage hast, kann ich mir vorstellen, verliert das einen auch, wenn man nicht motiviert ist. Und das ist so ein bisschen das Problem. Aber die Level, und die sind unglaublich riesig, diese Level. So, die gehen nach oben und nicht nur nach rechts, sondern nach oben. Und wenn du oben angekommen bist, teilweise noch links rüber oder in ewig tiefe Höhlen, wo du den Weg finden musst. Und es ist wahnsinnig schwer. Ich fand es, also für einen Plattformer, die ich ja nur wirklich gerne spiele, ich fand es krass schwierig. So, dass ich irgendwann das Cheat-Modul angemacht habe und da war
Okay.
es immer noch witzig genug.
Nee, also muss ich ehrlich sein, da war ich mehr oder weniger von Anfang an irgendwie enttäuscht. Weiß nicht. Hat mich nicht abgeholt. Und was mich auch wahnsinnig genervt hat, war einfach dieses Hintergrundgedudel, was einfach durchläuft. Egal, ob du stirbst oder ob eine neue Dings, es läuft einfach im Hintergrund weiter. Gar nichts. Also, das ist mir auch noch negativ
Ja gut,
aufgefallen.
musikalisch kein
Also,
Highlight,
das
ja.
war tatsächlich
Ja.
kein Highlight. Vielleicht bin ich auch einfach rangegangen, weil ich gedacht habe, ich glaube, du hattest das gesagt, dass das so cool ist und war dann mit zu hohen Erwartungen rangegangen und war dann irgendwie auch nicht dort. Ich bin dann irgendwie so gedacht, so, ja, sieht schön aus. Der buschige Schwanz von Mr. Nuts ist natürlich auch lustig, dass er dann da die,
Ja, und der hat auch so geile Animationen, wenn er halt an der Kante oder so steht, weißt du?
Ja,
So dieses Typische, was dann langsam Standard wurde.
das ist schon cool. Nee, ist jetzt kein Spiel, was ich glaube ich noch mal reintun werde. Hat mich nicht abgeholt. Punkt.
Da bin ich ehrlich, das wird bei mir wahrscheinlich auch so sein, weil wir kommen nachher zu einem Spiel, was mich noch eine Weile beschäftigen wird und das will ich auf alle Fälle irgendwann noch beenden. Kommen wir nachher dazu. Auch ein Plattformer. Und dementsprechend wird der Mr. Nuts hinten angestellt sein. Gehört auch nicht zu den Spielen, wo ich jetzt sage, ah, oh, die würde ich mir jetzt unbedingt kaufen wollen und in den Schrank stellen.
Nee,
Nee, nee, das ist falsch verstanden dann. Aber ich fand's schon, ich habe nicht viel erwartet und fand's dementsprechend ziemlich cool.
siehst du, und ich habe auch wahrscheinlich mehr erwartet als und naja, anyway.
Dann, was wir auch, Mai, ich weiß, wie toll es ist und ich habe ja mit hier meinem Freund Matthias mit dem, wo wir den Podcast Je Oller, Je Dollar zusammen machen. Mhm. Das Mystical Ninja, der ist Riesenfan der Mystical Ninja Serie. Ich komme einfach nicht rein. Ich habe es diesmal auch wieder versucht, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Das irgendwie die Mischung, eigentlich müsste es mir gefallen. Es müsste mir gefallen. Es hat eigentlich genau alles das, was für mich Spiele ausmachen, die ich gut finde. Also Plattformer mit einem kleinen Spritzer irgendwie, Action-Adventure-Anteil. Aber ich komme damit einfach nicht klar. Mystical Ninja, irgendwas. Wir werden da keine Riesenfreunde. Aber ich kann verstehen, dass man es geil findet. Insofern hat ja auch eine deutsche Übersetzung, der erste Teil. Und ja, aber ich denke, das ist so ein Spiel, das hätte ich damals spielen müssen. Warum ich das nicht getan habe, keine Ahnung.
Ich glaube auch, dass man das hätte damals spielen müssen. Und ich hatte jetzt, muss ehrlich sagen, beim Anspielen hatte ich zu wenig Zeit, glaube ich auch. Bin ein bisschen rumgelaufen, du ballerst halt die Leute ab, dann kommen irgendwelche Sachen, Extras raus, mit Läden besuchen und so weiter. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das die Spaß macht. Und es ging auf jeden Fall auch gut von der Hand. Also
ja, technisch ist das, glaube ich, sowieso über jeden Zweifel erhaben.
Wirklich, wirklich witzig gewesen. Aber ja, ich habe nicht lang reingeguckt, aber es ließ sich gut spielen. Genau.
Das Ding ist so, ich nehme mir immer vor, mir das mal richtig näher und in aller Ruhe, ohne Zeitdruck irgendwie anzuschauen. Und am Ende spielt man es dann doch wieder nicht, also ich. Naja. Ja. Über den Arrow the Acrobat Test können wir, glaube ich, drüber springen, weil das haben wir ja für Super Nintendo schon gespielt. Fanden es da nur so semi-geil. Ja. Mega Drive ist, glaube ich, nicht besser. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ob du den Lawnmower Man gespielt hast.
Ich habe ihn mal gespielt vor langer, langer Zeit und habe aber nur diese Side-Scrolling-Level gespielt und die waren jetzt gar nicht so richtig schlimm. Das war eigentlich ganz okay. Ansonsten habe ich nur Videos gesehen von diesen 3D-Levels, die, ich sag mal, für die damalige Zeit relativ beeindruckend flott zoomen. Aber das Spiel selber habe ich nicht weiter reingeguckt jetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich auch gar nicht.
Gar nicht.
Deshalb, ja, nee. Ich weiß auch nicht, ich habe die Screenshots gesehen und hatte instant keinen Bock drauf. Das war so.
Ich hatte mal noch ein Demo für das Mega-CD. Weiß nicht, ob der Test irgendwann später nochmal kommt. Das ist ja ein ganz anderes Spiel. Das sind halt Full-Motion-Videosequenzen und so weiter. Aber auch nicht gut.
Ich müsste den Film irgendwann nochmal rewatchen.
Ich habe keine Ahnung mehr, um was es da ging.
Ob der gut gealtert ist. Das ist halt, ja, ich kann es dir auch nicht mehr genau sagen, aber ich weiß, dass ich damals halt, also dann wahrscheinlich 2 Jahre später oder so, habe ich den halt auf VHS-Tape gesehen.
Ja.
Wurde ja gehandelt als der Nachfolger von Tron. Ja. Deshalb. Ja, naja.
Aber nochmal angucken könnte man es auf jeden Fall. Ja.
Für mich der nächste Test wäre schon auf Seite 50 des Castlevania. Nee,
48.
Außer du hast dazwischen noch was beizutragen.
48. Und zwar Dune 2 Battle for Arrakis. Ich bin jetzt bei dir wahrscheinlich nicht als der größte Fan von Realtime-Strategy-Spielen bekannt.
Aber nee, eher nicht so.
Für Dune 2 habe ich echt so einen Sweet Spot. Das ist wirklich keine Ahnung warum. Also doch, ich weiß schon warum. Ich habe das damals auf dem PC gespielt mit Soundblaster und war total fasziniert von der österreichisch-bayerischen deutschen Übersetzung der Sprachsamples.
Warte, da müssen wir näher drauf eingehen. Die Sprachausgabe ist auf Deutsch beziehungsweise österreichisch.
Nee, die hat so, der, ich meine, der Typ hatte so einen leicht österreichischen Akzent oder bayerisch oder irgendwas. Es ist irgendwie so in meinem Kopf. Ich müsste es nochmal nachhören, ob das auf dem PC tatsächlich so war. Jedenfalls habe ich da einige Battles gemacht und es ging gut von der Hand. Und wie gesagt, ich habe da super gute Erinnerungen dran. Habe jetzt auch neulich, weiß nicht mehr bei wem, irgendein YouTube-Video gesehen, der so zu Dune 2 so eine Abhandlung gemacht hat, wo das herkommt und so weiter. Und da war noch dieses witzige Detail, dass ja die Entwickler von Dune 2 quasi auf Herzog 2 zurückkamen, was ja, sag mal, gemeinhin als eines der ersten Realtime-Strategy-Spiele gehandelt wird. Und die auch gesagt haben, ja, also das Dune 2, dass wir das machen, die Idee dahinter, das kam eigentlich, dass wir auf dem Mega Drive das Herzog 2 gespielt haben. Und jetzt schließt sich quasi der Kreis. Jetzt kommt das Dune 2 auf das Mega Drive, wo früher das Herzog 2 lief. Und die Umsetzung ist super gut, finde ich. Du hast keine Maus. Also ich hatte jetzt zumindest keine, wo ich es jetzt nochmal angetestet habe. Aber mit Joypad und so weiter, es funktioniert einwandfrei. Und das Coole ist, es gibt auch Dune in der deutschen Version fürs Mega Drive. Und auch da ist die Sprachausgabe Deutsch. Es ist total cool. Es
Das
ist.
hat auf dem Mega Drive von mit Modul Sprachausgabe.
Ja, also
Das ist ja
so
geil.
Sprachsamples
Ja,
halt. Also
ja,
das ist jetzt nicht, dass
ja.
da
Ja,
ewig viel gequatscht wird, aber wenn du halt irgendwie so einen Trupp anklickst, dann jawohl. Das ist total cool.
cool.
Und wo ich das angespielt habe, das habe ich vor 2 Wochen schon mal angespielt und ich bin tatsächlich wieder eine Stunde hängen geblieben und habe irgendwie die ersten zwei Maps quasi gespielt und das war so cool. Also das ist wirklich ein Spiel, wie gesagt, habe ich einen Sweet Spot für, finde ich total cool gemacht und die Mega Drive Version ist auch super und ich bin letztes Jahr in irgendeiner Facebook-Gruppe, bin ich da mal drüber gestolpert, da hat es einer verkauft und konnte es mir auch so in die Sammlung stellen. Bin ich echt froh, dass ich das gekriegt habe. Das ist echt cool. Also, super geiles Spiel. Absolute Empfehlung, mal reinzugucken. Und gerade, wie gesagt, damals auf dem PC die deutsche Sprachausgabe, das war für mich so das Ding, was mich da gegrabt hat.
Ja, ich persönlich, ich finde es fast faszinierender, dass es eben auf dem Mega Drive auch diese Sprachausgabe hat.
Auch total. Also,
Abgefahren.
völlig
Krass.
abgefahren. Musst du mal gucken, musst du mal
Ja.
reingucken, ob das. Das ROM müsste es auch geben, das German ROM.
Ja, ganz sicher. Das wahrscheinlich. Ich habe nicht reingeschaut. Ich wusste halt klar, Strategiespiel in Echtzeit. Das ist halt sowas, was ich noch weniger mag als, als rundenbasierte Strategie, das dann noch eher. Dementsprechend, ich habe gar nicht reingeschaut. Aber jetzt kommt hier, ihr wisst schon, Meister der Überleitung. Seite 50. Da habe ich sehr lange reingeschaut. Castlevania, The New Generation, auch besser bekannt in Japan als Vampire Killer. Und es hat sehr lang gedauert, bis dieses Spiel und ich eine Liebe wurden. Aber dafür hält diese Liebe jetzt seit vielen, vielen Jahren an. Es ging sogar so weit, dass ich das als Vampire Killer hatte ich's Original und habe das irgendwann verkauft, weil ich gesagt habe, ich hänge da nicht so dran. Und Gott lag ich falsch, weil jetzt hätte ich's gerne wieder. Ist dieses Spiel geil? Also, um euch alle abzuholen, es ist ein 2D-Plattformer. Castlevania, Formel eigentlich ganz typisch, also Level, Endboss, durch ein Schloss durch, durch einen Friedhof durch, durch einen Glockenturm durch. Eigentlich alles recht ähnlich. Man wählt aber am Anfang zwischen zwei Charakteren. Der eine hat eine Peitsche und der andere hat
Eine
ein, was hatten wir,
Lanze.
ein Speer, eine Lanze, genau. Da gleich als Tipp. Der Lanzenmann, damit ist das Spiel ein ganzes Stück einfacher. Und also für nicht mal für Mega Drive-Verhältnisse, sondern überhaupt. Der Soundtrack ist genial. Was an Grafik abgebrannt wird, an Scaling und Dreh- und Zoom-Effekten für Mega Drive-Verhältnisse, das ist ja völlig absurd. Und dann so diese geilen Level-Ideen, wie sie auch bei Rocket Knight Adventures schon waren. Bei Rocket Knight bist du in so einer Höhle und da kommt Lava und du musst dann immer an den gespiegelten Stellen hüpfen.
Genau.
Weißt du, was ich
Ja,
meine? Das ist,
ich
genau.
weiß,
Und
welche.
das Gleiche gibt es auch bei Castlevania, da haben sie das auch gemacht. Dann hast du ein Level, wo du immer nach oben musst, wo gleichzeitig ein Turm so am Wanken und Kippen ist oder so nebulusmäßig, das sieht man ja auf dem Screenshot auch, hast du so Plattformen, die immer weiter nach oben gehen und sich quasi drehen. Also es ist irre. Das Spiel ist Hammer. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ich es nicht sogar ein bisschen besser finde als Super Castlevania. Kannst ja echt nicht. Das ist wirklich eine Liga mindestens. Oh, jetzt muss er tief Luft holen. Jetzt kommt's.
Also die Castlevania, übrigens US hat es noch einen anderen Titel, da ist Castlevania Bloodlines.
Stimmt.
Ja, also ich find's musikalisch absolut über jeden Zweifel erhaben. Also das ist auch super geile Mucke und habe ich mir damals, glaube ich, sogar noch auf Kassette gezogen. Da gibt's gar nichts. Grafisch fand ich's immer so ein bisschen zu matt, sage ich mal. So, was ist so diese Toned-Down-Farben irgendwie. Der erste Level ist auch schon so ein bisschen so, da fehlt so ein bisschen so das Knallige, was du bei Castlevania 4 halt hast. wiederum die Endgegner, hier gerade auch im Bild, das ist ja der erste Endgegner mit dem Wolf und diesem Glas und so weiter, der sieht wiederum so wahnsinnig cool aus. Also das ist so dieses Wechselbad der Grafikgefühle, muss ich tatsächlich sagen. Auf der einen Seite sieht es manchmal ein bisschen billig aus und ein bisschen matte Farben und teilweise halt so wahnsinnig brillant wie dieser Wolf. Was aber für mich teilweise bei den Endgegnern halt komisch war, so wie du es jetzt da siehst, bei dem zweiten unterhalb von dem Wolf, ist ja auch so ein Endgegner. Und wie du sagst, das ist halt ein Endgegner, wo ich sagen würde, der ist halt in Gunstar Heroes, ist der, passt der gut hin. Aber hier teilweise ist das so ein bisschen out of place, hatte ich das Gefühl, beim Paaren. Nicht bei allen, aber so irgendwie so vom Style her war das eher so futuristisch und passte gar nicht so dahin.
Und was ich bei den, also wenn man was meckern will bei den Endgegnern, man braucht eigentlich keine großartige Taktik. Gut, das könnte jetzt dem geschuldet sein, ich habe es auf Easy gespielt, aber du gehst eigentlich zu den Endgegnern hin und rischst einfach immer nur rein. Du musst da nicht irgendwie großartig ein Bewegungsmuster oder so lernen oder so. Aha. Da, also die haben eigentlich wenig Probleme gemacht. Aber weil ich im Übrigen auf der Seite 51 hast du ja diese vier Endgegner, die sie da zeigen.
Genau.
Und den du rechts unten siehst,
das ist der
dieser
sich
rote
dreht,
mit diesem langen Schwanz dran, da dreht sich die ganze Zeit
Wahnsinn.
Der Turm unten. Technisch, es ist der Wahnsinn, dieses Spiel.
Ja.
Absolut. Ich war jetzt beim, das letzte, wo ich dann aufhören musste, war, dass ich in dem Glockenturm halt war mit den ganzen Zahnrädern. Und dann kommt so ein Zahnradmann. Und dieser Zahnradmann könnte genauso bei Gunstar Heroes sein.
Genau.
Also ich bin wirklich hin und weg und muss sagen, also eine 78 ist mir persönlich im Vergleich dafür, dass dann ein Toe Jam und Earl eine 76 bekommen hat.
Ja. Eigentlich schwierig, ja.
Das Spiel ist ein klarer It's a Maniac-Kandidat, tut mir leid.
Ja.
Ich finde das richtig, richtig genial.
Auf jeden Fall. Und ich hatte es damals, ich weiß nicht, hattest du es damals? Wahrscheinlich nicht.
Ne? Hatte ich es auch.
Hattest du es auch?
Doch. Und ich habe damals aber auch, das ist das, was ich so eingangs erwähnt habe, ich habe schlicht die Genialität nie erkannt bei dem Spiel erst. Das kam jetzt erst so vor 5 Jahren oder so. Wie gesagt, ich habe noch, als wir das Haus hier gekauft haben, das war also vor 8 Jahren sowas, als wir renoviert haben, habe ich dann das Vampire Killer verkauft, weil du einfach echt viel gutes Geld kriegen konntest und wir das Geld hier sinnvoller irgendwie im Haus gebraucht haben.
Ja, ich habe es damals ausgeliehen, hier bei unserer beliebten Videothek beim Zisla und habe es damals ein bisschen gezockt und hatte es dann... Nee, ich hatte es dann nicht. Hab's aber 99 in den USA. Da gab es noch ein Re-Release, also eine Neuauflage, wo sie dann alles in Pappkisten, in diesen furchtbaren Pappkartons rausgebracht haben.
Richtig, da gibt's auch ein Contra-Re-Release. Gibt's da auch.
Genau. Und ich hatte mir damals das Castlevania für $10 neu.
Hast du das noch?
Nee, natürlich nicht. Weil das war halt, wie gesagt, Castlevania, ich mag die Musik voll, aber die Spiele sind, mag ich auch, aber ist jetzt nicht so, dass ich da so riesig dran hänge und habe das dann halt damals irgendwann mal weiter verschleudert. Ich habe es aber natürlich vorher aufgemacht und rein ein bisschen rumgezockt, wegen US-Version, aber ja, habe ich weitergegeben und seitdem ist kein Mega Drive Castlevania mehr in meine Sammlung gekommen, weil es halt sehr teuer geworden ist.
Also ich sage dir, wenn ich es in irgendeiner Form mit irgendwas anderem querfinanzieren kann, werde ich eines Tages wieder ein Vampire Killer in der Sammlung stehen haben.
Es sieht halt sehr, wobei ich sagen muss, das US-Cover fand ich auch cool. Das ist ja ganz oft, dass die US-Cover teilweise wirklich bescheiden aussehen, aber das US-Cover ist auch ziemlich cool.
Da ist dann so, ich werde halt wahrscheinlich zur Japan-Version greifen, schlicht gar nicht mal wegen dem Cover, sondern einfach die US-Version in richtig geilen Zustand zu bekommen, halte ich für sehr viel schwieriger, als dass ich die Japan-Version in gutem Zustand kriege.
Das stimmt. Naja, gucken wir mal.
Es ist Flipperzeit, Seite 52, Pinball Dreams. Und ich habe Pinball Dreams eigentlich immer nur auf dem Amiga gespielt, bei unserem gemeinsamen Freund Sven.
Ja.
Und ich habe am meisten den Steel Wheel gespielt.
Ah, ich habe den Graveyard
und den habe ich auch diesmal mir... Aha. Ignition auch, genau. Ja. Aber, also die habe ich mir auch wieder angeschaut. Mhm. Aber ich bin ganz ehrlich, Pinball Dreams irgendwie ganz cool. Aha. Aber einfach nur, wenn man kein Devil Crash hat. Mir ist bei Pinball Dreams schlicht zu wenig los. Ich find's nicht. Ich finde, das Spielfeld ist total leer. Da passiert auch nichts.
Ja, also kann ich, gehe ich mit. Es ist wenig los. Aber die Tücher, ich weiß, ich habe das damals am PC, ich habe es halt am PC gespielt. Da gab es auch eine PC-Umsetzung mit Super Sound über einen Soundblaster, quasi das vom Amiga schön gesampelt. Das hat mich schon gebockt, weil es war schnell, es hat sich gut angefühlt, die Flipper haben sich gut angefühlt, die Ballphysik war, also jedenfalls in meiner Erinnerung, sehr gut. Das habe ich wirklich gerne gespielt, auch wenn jetzt nicht so wahnsinnig viel los war. Aber ich habe auch unzählige Stunden in David's Midnight Magic auf dem C64 gesteckt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Das sagt mir was, das ist auch relativ leer zwar vom Spielfeld. Ja.
Aber auch halt für
und C64. Halt natürlich C64-Optik, aber für C64 war es geil.
Gott, das haben wir das gespielt bis zum Abbrechen. Also es war ein super Spiel. Aber zurück zu dem Pinball Dreams hier. Das ist einfach die Mucke und die Effekte und so weiter. Das hat alles gut zusammengepasst. Wem jetzt Devil Crash zu überladen ist zum Beispiel, weil zu viel los ist, gibt es ja auch genug Leute, die dann sagen, okay, nee, das ist mir too much. Da war das eigentlich immer eine gute Alternative. Und ich habe es wirklich am PC super gerne gespielt. War super. Die Super Nintendo Version, die hat für mich irgendwie immer so ein bisschen Lag. So ein bisschen...
Ah, kam das also nicht nur mir so vor?
Irgendwas ist da off. Ich habe das gespielt und dachte so, die Musik gut gesampelt, ein bisschen dumpf vielleicht, aber an sich gut rübergezogen. Aber irgendwie hat sich das für mich so... irgendwie so ein bisschen so zäh angefühlt. Irgendwas war nicht
richtig. Ich hatte an manchen Stellen das Gefühl, dass ich so dieses, ich hab doch gedrückt.
Mhm. Ja, genau.
Und trotzdem ist der Ball durchgefallen.
Genau.
Also, und das ist so ein Ding, das habe ich bei Devil Crash halt zum Beispiel nie. Mhm. Bei Devil Crash, wenn man das nicht schafft, ist man in der Regel selber schuld.
Ja.
Aber was ich Pinball Dreams so ein bisschen zugute halte, es ist quasi diese, jetzt die digitalen Tische, könntest du so rein theoretisch 1:1 wirklich auf einen echten analogen Flipper übertragen.
Ja.
Weißt du, da ist jetzt nichts, das ist wirklich wie, es ist einfach wie ein echter Flipper, nur halt digital. Was ja halt bei einem Devil Crash nicht möglich ist.
Nee, na klar.
Genau. Und das ist so, vielleicht holt mich deshalb Devil Crash auch mehr ab, weil es halt was macht, was du so in einem analogen Flipper nicht machen kannst.
Okay.
Aber, mei, es ist irgendwie nett, aber es wäre für mich immer zweite Wahl. Aber es war eine schöne Erinnerung wieder an selige Amiga-Zeiten beim Sven. Und bei dir, jetzt wo du es gesagt hast, am PC, bei dir haben wir es auch gespielt.
Ja, das stimmt. Intro am Anfang, dieses 21st Century Software oder sowas mit diesem, war das ein Drachen oder irgendwas? Diese coole Musik, die dazu kam, wo ich das reingelegt habe, ich war sofort wieder 30 Jahre jünger. Voll komisch, aber der Martin Gack schreibt sich ja auch, die Umsetzung ist im Wesentlichen gelungen, das Prädikat liebevoll verdient sie aber nicht. So kompetent Abprall- und Schwerkraftverhalten der Kugel inszeniert wurden, so tierisch nervt das rucklige Scrolling. Ja, also es ist irgendwie, lieber auf dem PC. Punkt.
Und jetzt geht's bei mir, ich habe dann ganz viel nicht mehr gespielt, wobei ich gerade sehe, und das ärgert mich jetzt fast ein bisschen, also rein vom Charakter her, das Alfred Chicken auf Seite 55, das hätte ich mir vielleicht mal noch anschauen können.
Du bist großer Alfred Chicken-Fan, oder?
Ja, das sieht so schön verrückt aus, ich finde das irgendwie gut. Okay. Wohingegen das Dr. Franken auf Seite 54, das holt mich ja auch wieder gar nicht ab. Das hat so eine Optik, wo ich direkt denke, gar keinen Bock drauf. Mhm. Aber was ich dann gespielt habe noch, ist Art of Fighting 2 auf Neo Geo. Ja, der Test ist auf Seite 57. Es kommt auch extrem gut weg mit 83%. Ich komme bei diesem Spiel einfach nicht rein. Das ist mir viel zu schwer.
Ja,
ich weiß auch nicht. Ich habe noch keinen Kampf bei Art of Fighting 2 gewonnen. Ich bin da einfach der totale Loser.
Hab ich gewonnen? Ich weiß es nicht mehr. Aber das war und ist grafisch halt schon super geil.
Irre, oder?
Irre.
Diese riesigen Sprites, diese ewig vielen Animationsphasen.
Absolut, das ist krass. Ja.
Und ich mag das Intro. Das Intro ist so geil, weil es die Geschichte nochmal erzählt vom ersten Teil. Also so in bewegten Bildern. Das ist schon echt sehr, sehr cool gemacht. Aber tatsächlich, ich kann diesem Titel nicht gerecht werden, jetzt nichts dazu sagen, wie toll die Mechanik funktioniert oder was auch immer. Ich bin zu blöde für dieses Spiel, find's aber trotzdem total geil.
Du bist nicht zu blöde für dieses Spiel. Das ist halt ein One-on-One-Fighter und den spielt man nicht gegen Computer. Punkt.
Okay.
Wenn ich das nächste Mal
Dankeschön,
da bin, kannst du mir mal die Fresse polieren.
Okay, dann machen wir das so. Deal. Und dann war es das aber schon mit dem Testteil, hm?
Da, der ist dann durch, genau.
In der Maniac.
Gibt es ja nur irgendwelche, was kann man denn alles für Berufe ergreifen, die mit Spielen zu tun haben?
Spielehändler. Super.
Spielehändler.
Super Ding. Und, genau. Und eine Plattform gründen, auf der man Spiele handeln kann, ist auch brotlose Kunst, sage ich dir. Brotlose Kunst.
Brotlose Kunst, genau. Und in dem Zuge von diesem Special gibt es dann auch noch Videospieleentwicklung und da ist auch das auf der Titelseite genannte Super Turrican 2 mit ein paar Bildern vertreten. Der Test kommt dann halt erst später, aber da interviewen sie hier die Kollegen.
Ist aber witzig, dass sie das auf der Umschlagseite schreiben sie groß Super Turrican 2 und im Heft finden sich dann bis auf ein paar Fitzel Screenshots, die ich noch nicht mal jetzt gerade gefunden habe.
Auf der Seite 62.
Ah, da auf Seite 62 ist was zu sehen. Ah ja, naja. Witzigerweise, ich kann mich an diese Rubriken, womit sie sich ein bisschen abheben wollten von anderen Videospielmagazinen, ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Dass ich die großartig gelesen hätte seinerzeit. Hätte ich mal machen sollen, dann wäre es vielleicht auch was geworden in der Videospielindustrie.
Ja.
Aber was haben wir gelesen? Wir haben Asian Trash Cinema auf Seite 72, 73. Das haben wir eher gelesen und haben uns nackte Püppis angeschaut.
Was? Nee, sprich bitte nur für dich.
Und du hast direkt, habe ich mir sagen lassen, Riding Bean gerewatcht, nachdem es das auf YouTube
genau, tatsächlich als YouTube komplett in der Englisch-Sub-Version einfach gibt, wenn man da Riding Bean sucht, habe ich da mal wieder reingeguckt und ja, kann man schon noch angucken, ist aber teilweise auch schon schwierig, manche Szenen.
Der Untertitel hier ist schön. Nonstop Action. Porsche Prolet Bean trickst die Polizei mehr als einmal aus.
Ja,
ich muss den noch anschauen, der geht ja nur 40 Minuten oder
ja,
so.
Ja, dreiviertel Stunde, mehr ist es nicht.
Ich kann mich noch dran erinnern, ich habe den damals auf VHS im CWM gekauft in Hannover. Da hatte der so einen Ausverkauf an Anime-Videos und da habe ich den damals gekauft.
Okay. Welche Version war das? Das war die englische, wahrscheinlich die UK-Version.
Ich denke mal, die ganz normale UK wird das gewesen sein, ja.
Und ich habe irgendwann mal, die wollte ich eigentlich noch im Keller bei meiner Mutter irgendwie nochmal suchen. Es gab dann von ARCOG, glaube ich, hießen die, ne? Anime Connection of Germany.
Anime Connection of Germany, genau.
Gab es tatsächlich von dem Riding Bean eine deutsche Fassung. Jetzt muss ich passen, ob die auch deutsch gedubbt war oder nur gesubbt. Jedenfalls gab es die mit einem Riding Bean Pin und auf einer gelben VHS-Kassette.
Mensch.
Und die liegt bei mir noch irgendwo im Keller rum. Aber der Film war irgendwie, hatte ich den sehr lustig in Erinnerung und ist er tatsächlich auch. Halt natürlich 80s-Style, Anfang 90er und wie du sagst halt doch relativ viel nackte Frauen drin. Das war mir gar nicht mehr so im Gedächtnis. Aber auf jeden Fall.
Wenn wir jetzt fertig sind mit Reden, muss ich gleich 40 Minuten.
Dreiviertel Stunde kannst du mal investieren, ist sehr lustig. Und ich fand es nochmal lustig, dass dort mein Oldtimer kurz zu sehen ist. Dieser X19.
Ach, stimmt.
Das fand ich so lustig.
Jetzt kommt, ja, deswegen hast du mir den Screenshot geschickt. Jetzt hat, okay, cool. Ja.
Das war lustig. Anyway, auf jeden Fall Empfehlung, Riding Bean, guckt mal rein, lustig, dreiviertel Stunde, teilweise ein bisschen blutig, aber ja, ich sag mal heutzutage nichts super Schlimmes. Und drunter war noch Crying Freeman, das war damals auch so ein absoluter Hype, oder? Wenn ich mir das so zurückerinnere.
Ich habe nicht einen davon gesehen, ich weiß halt nur, dass es die Titel gibt und es gibt ja glaube ich auch eine Realfilmgeschichte von
genau,
Crying
die kam
Freeman.
Dann irgendwie ein paar Jahre später nochmal. Ich habe das auch nicht,
okay.
Ich habe es nicht mehr, ich krieg's nicht mehr zusammen, da kann ich gar nichts zu sagen, aber der Riding Bean, der ist mir in Erinnerung geblieben. Genau. Und jetzt
Und
kommen wir
dann kommen wir zum
tatsächlich
Aprilscherz.
zum Aprilscherz, der, ich glaube, dann in den nächsten Ausgaben noch für viele Leserbriefe sorgte.
Ja, und wie damals der Jörg von Dynatex erzählt hat, zu sehr vielen Anrufen, weil der Aprilscherz war, dass es ein sogenanntes Blood Replay für Super Nintendo und ich weiß nicht, auch Mega Drive geben soll, was ein Adapter ist, der quasi Super Nintendo und Mega Drive-Spiele blutiger macht.
Genau. Durch technische Tricks zaubern die englischen Elektronik-Genies wahnwitzige Gore-Effekte aus scheinbar harmlosen Videospielen und schaffen die nur originalen Ideen kranker Programmiererhirne ans Licht, die versteckt auf normalen Modulen schlummern. Das Blood Replay wird wie ein Adapter zwischen Konsole und Modul gesteckt und funktioniert auf Super NES als auch Mega Drive. Beim Vorabtest in der Maniac-Redaktion entdeckten wir einen super blutigen Schlachtfest-Modus auf Acclaims Megaseller Mortal Kombat. Außerdem trat eine unglaubliche Szene in Sonic 3 ans Licht, die sicher Gegenstand heftiger Kontroverse und Prozesse sein wird. Der Adapter ist ab 1. April im einschlägigen Handel erhältlich. Interessierte sollten jedoch möglichst schnell zugreifen. Das unscheinbare Modul wird wahrscheinlich von der Vereinigung der Spielehersteller unbarmherzig verfolgt. Und unten drunter ein Bild von Mortal Kombat, wo einfach nur Blut ist. Und unten drunter der absolute Killer in der Sonic 3-Szene, wo Mario quasi, ja, aufgehängt ist und unten einfach nur riesiges Blut rausläuft und Sonic an der Seite steht und mit dem Finger auf Mario zeigt. Und das ist schon krass.
Es ist, ja, und ich finde aber irgendwie krass, wie damals halt der Jörg gesagt hat, dass sie bei Dynatex dann so viel angerufen haben und gesagt, habt ihr das Blood Replay schon? Und aber in der Maniac steht doch. Und
Abartig, oder?
ja,
Völlig
bizarr. Das,
krass.
und im Nachhinein denke ich mir so, komisch ist, obwohl wir halt mit unserem Death Metal und Splatter-Filme schauen und bla, das ist irgendwie was, das hat mich nicht tangiert.
Überhaupt nicht.
Wenn ich das. Oder? Wenn ich so richtig drüber nachdenke, das hat uns schlicht nicht interessiert.
Ich meine, gut, auf einem anderen Punkt war, glaube ich, auch, dass der Adapter ist ab 1. April im einschlägigen Fachhandel erhältlich, war für uns, ich glaube, damals schon so, ah ja, komm, Aprilscherz.
Auch möglich, ja. Ja, durchaus möglich. Ich kann mich tatsächlich, es war mir wieder diesmal echt neu, das zu lesen. Das habe ich einfach über die Jahre vergessen gehabt, dass es das gab.
Nee, das Blood Replay, das hatte ich schon im Kopf. Gerade dieses Bild da unten, das fand ich immer so lustig.
Ich finde ja das von Mortal Kombat auch extrem geil. Wieder so komplett in vier Teile zerhackt.
Zerhäckselt.
Ja genau,
Das
komplett zerhäckselt
wie
eine
so
riesen
ein Finisher
Blutlache.
von Eternal Champions auf dem Mega-CD.
Okay, einmal komplett verteilt. Ja,
Ach
kommen wir
ja.
noch zu was weniger blutigem, aber weil eher in Grau gehalten, aber toll, die Handheld Corner. Da
Erzähl
fand
mal.
ich wieder fast ich fand wieder faszinierend in den News auf Seite 75 war schon ein Bericht, dass das Ninja Spirit für den Game Boy erscheint. Und für mich war das, ich suche ja dieses Ninja Spirit für Game Boy in japanischer Verpackung seit Ewigkeiten. Ich hätte es ja gerne in richtig geilem Zustand für mich fürs Regal. Aber es war für mich so vor circa 5 Jahren die völlige Neuheit, dass es Ninja Spirit für den Game Boy gibt. Aber eigentlich hätte ich es schon besser wissen können, wenn ich damals die Maniac richtig gut verfolgt hätte. Deswegen fand ich es krass, dass das damals schon Erwähnung fand. Weil das
Krass.
Ninja Spirit ist sensationell gut auf dem Game Boy auch. Dann haben wir noch Pop'n Twinbee, das Shoot'em Up ist für Game Boy getestet. Mag ich auch auf dem Game Boy, wobei ich halt die PC Engine und Super Nintendo Variante immer noch lieber mag. Aber wir hatten es ja vor uns schon Eingang mit Rainbow Bell Adventures. Twinbee ist halt nicht so das Oberhighlight. Was aber noch ein Highlight ist, ist Kirby's Pinball Land. Das ist nämlich ein richtig cooler Kirby-Flipper, den man durchaus mal gespielt haben kann, gerade wenn man keinen Bock mehr auf Revenge of the Gator hat auf Game Boy, was ja immer noch das Nonplusultra-Flipper-Spiel ist. Auch noch getestet DuckTales 2, was ich auch sehr gern mag. Sehr, sehr schönes Jump'n'Run. Ich mag den ersten Teil, den zweiten finde ich auch super. Ich bilde mir ein, der zweite Teil ist eigentlich genau das gleiche wie das auf dem NES. Kann man, wenn man Plattformer mag, absolut gespielt haben. Tolles Spiel. Wolfgang natürlich nicht, weil der ist ein nicht Gameboy-spielender Banause.
Ja, nee, ja, vielleicht.
Du holst es halt nicht mehr nach, auf alle Fälle.
Nee, da gehe ich tatsächlich nur auf Sachen, wo ich jetzt tatsächlich irgendwie Bock drauf hätte. Das Kirby's Pinball Land, das wäre tatsächlich was, wo ich mal gucken würde. Aber DuckTales, nee, habe ich gar keine Lust drauf.
Willst du noch was zur Seite 90 zum Hero, diesmal das R-Type-Raumschiff, sagen? Ich persönlich mag das Bild sehr gern, was dann auf Seite 91 ist.
Ich finde es total irgendwie ziemlich cool.
Das Bild sieht echt schön aus. Das ist ein schönes Bild, ja.
Vor allen Dingen, wenn man sich dann anguckt, eine Spielografie, die schon relativ lang ist, von 87 bis 94, das waren nur 7 Jahre. Und was da noch dazugekommen ist.
Ja, genau, dann immer ja, mit R-Type Delta, R-Type Final. Mhm. Ja, ja.
Das ist, ich meine.
Ich habe im Übrigen als Randnotiz R-Type Final 3 habe ich ja damals direkt in Japan gekauft für die PlayStation 5.
Aha.
Habe ich immer noch nicht gespielt.
Ah.
Es ist ein
Debakel. Hast du mal geguckt? Das wird nicht günstiger, ne?
Oh, okay.
Also ja. R-Type Final 2 oder 3?
3.
3, ah, okay.
Mhm.
Aber das 2er...
gab es ja nur für PS5.
Ja, das 2er, ich habe jetzt mal geguckt, das geht ja auch für 50 immer noch. Drunter geht kaum was.
Ja, das war ja zum Release schon relativ schwer zu bekommen.
Ah.
Gerade die Xbox-Version. Die war ja irgendwie, da haben sie ja minimal Mengen nur produziert von. Ja, aber also, um noch mal kurz auf die Hero-Seite zu kommen, tatsächlich, das ist das erste Mal, dass ich so eine Hero-Seite präsentieren, wo ich denke, ach cool, da kann man mal näher reinschauen, weil R-Type halt einfach uns ja komplett abholt. Und sie machen da auch einen Screenshot schon unten mit solider Ballerspaß, mit nostalgischem Flair, IRAMs neues R-Type 3 auf dem Super Nintendo.
Mhm.
Sie haben schon Screenshots, haben es aber noch nicht getestet.
Genau. Das kommt dann, ich glaube, übernächsten Monat oder irgendwas.
Okay, getestet ist es in der Videogames da schon. Als Japan-Import.
Da schon, genau.
Ja. Genau. Und das ist fast das Stichwort, oder? Lass uns noch in die Videogames schauen.
Wechseln wir mal rüber und gucken mal, was es da so gibt.
Und wie gehabt, bei der Videogames würde ich sagen, wir schauen nur nicht jeden Test durch irgendwie, sondern eher nur, was im News-Teil zum Beispiel steht. Und da haben wir Einstieg auf Seite 15, ist die PC Engine Corner. Und da wird die Arcade Card vorgestellt. Die Arcade Card war eine RAM-Erweiterung, die von, ich glaube, 7 Spielen unterstützt wurde. Es gab ein paar Spiele, die waren dann tatsächlich Arcade Card exklusiv, wie zum Beispiel das Sapphire, was ein sehr, sehr cooles Shoot'em-up ist, was sehr selten und sehr teuer ist. Und es gab zum Beispiel auch so Umsetzungen von Art of Fighting und World Heroes 2, die tatsächlich, also den, ich sage jetzt mal, den Möglichkeiten geschuldet, was eine PC Engine so kann, war es schon unglaublich beeindruckend.
Also absolut beeindruckend. Also selbst jetzt, ich habe das letzte Mal das Art of Fighting, glaube ich, das Art of Fighting habe ich mal gespielt auf der Engine. Habe so gedacht, also für eine quasi 8-Bit-Konsole, Hut ab. Also wirklich, das ist schon großes Kino. Und das nur mit einer, ich sag mal, nur mit einer RAM-Erweiterung. Es ist ja nicht irgendwie, dass da jetzt Hardware dazukommt oder sonst irgendwas. Das ist ja wirklich nur, 4 Megabyte oder sowas waren das, ne? Insgesamt dann.
18 Mbit.
18 Mbit sind 8 Megabit sind 1 Megabyte, sind also 2 Megabyte extra. Ja, gut.
Mhm.
Also, ja. Und da gab es ja zwei Versionen. Einmal die Pro, die für die Engine war. Und dann noch die Duo, die weniger hatte und auch weniger gekostet hat entsprechend, weil die Duo ja schon mehr RAM eingebaut hatte.
Ganz genau, du hattest quasi die Systemsoftware, das Super-CD-ROM-Software 3.0, hattest du ja bei der Turbo-Duo schon verbaut.
Genau, und das waren ja auch
deswegen haben
mehr
sie das,
RAM, ne?
Genau, das war auch mehr RAM. Und dementsprechend haben sie dann bei der Pro-Version der Arcade-Card, da musste das halt eben auch mit dabei sein, die Super-Systemsoftware.
Deswegen hat es dann auch... Genau. Für die Duo-Card 220 Mark und für die Pro-Card 300 Mark.
Mhm. Krass. Ich hatte damals, als ich einen Laden noch hatte, habe ich eine Pro-Karte, also die Orange, hatte ich in neu mit irgendeiner Sammlung mal angekauft. Das war nagelneu und noch versiegelt. Die ging damals auch für um die 300 Euro.
Krass.
Völlig irre. Ja.
Wahnsinn.
Also ist ja mittlerweile tatsächlich, das sind dann so die Sachen, wo ich mir denke, was bin ich froh, dass ich einen Mister habe.
Mhm.
Dass man auf solche Sachen echt überhaupt nicht mehr angewiesen ist. Alles funktioniert. ist alles drin. Ja. Ist natürlich nicht mehr ganz so das Normale. Und irgendwie ist es auch ein bisschen schwachsinnig, dass ich immer noch die physischen Medien sammle und nie abspiele. Aber es ist halt, wie es ist.
Es ist, wie es ist, genau. Du Achtsamkeitsguru.
Genau. Was ich noch cool fand auf der Seite 18, ist in der Sega Corner ein Bericht, dass Codemasters die J-Card rausbringt. Die J-Card war das Modul fürs Mega Drive, was schon diesen, wie nennt sich dieser Adapter, SAP 9 oder SAP 5, SAP 9, gell?
Ja, also einfach zwei Joystick-Ports hatte.
Joystick-Ports vom Mega Drive damit eingebaut hat. Und das wurden am Ende dann, gab es 6 Spiele, die das unterstützt haben. Das war Pete Sampras Tennis und Pete Sampras Tennis 96, Micro Machines 2 Turbo Tournament, Micro Machines 96, Micro Machines Military und das von mir eigentlich geliebte, aber irgendwie ist es doch nicht so ganz geil, Super Skid Marks. Die hatten alle dann als Mega Drive-Version den 4-Spieler-Adapter so mit eingebaut.
Und das war der Knaller. Also was wir...
Das ging, das war schon echt cool.
Das Pete Sampras Tennis, weiß ich, das haben wir auch übel lange gespielt. Das ist ja dann auch so, meine Bundeswehrzeit kommt ja dann langsam. Das haben wir da auf Mega Drive auf jeden Fall gespielt. Und ich meine, das Micro Machines 2 hatte ich auch. Also das war schon sehr cool. Weil du brauchst keinen blöden Adapter oder sonst irgendwas. Einfach Modul rein und 4 Leute zocken. Super. Also das war wirklich ein geiles Ding, das J-Card.
Aber auch da ist das Lustige wieder, ich habe das so wenig verfolgt zu der Zeit, dass als dann bei mir im Laden irgendwann mal hatte ich ein Micro Machines im Ankauf für Mega Drive. Und da war ich voll fasziniert, dass es das gibt mit eingebautem Joystick-Port.
Hast du gleich gesagt, das ist doch fake, kannst du mir mitnehmen.
Genau. Nee, aber ich merke immer wieder, wie viel ich auch in den 15 Jahren, wo ich den Laden hatte, quasi gelernt habe an solchen Dingen. Weil sie irgendwie nicht so präsent waren zu der Zeit, wo sie eben tatsächlich erschienen sind. Zumindest bei mir. Wir sind auf der Seite 20. Sega Saturn wird das erste Mal, glaube ich, vorgestellt in der Videogames.
Ja.
Und das war schon natürlich auch cool. Und ich kann mich total an diesen Screenshot erinnern von, wie hieß das Spiel nochmal, rechts oben mit den
Clockwork
Knight.
Clockwork Knight, genau.
Clockwork Orange, genau. Genau, an diesen Screenshot konnte ich mich noch voll erinnern.
Ja,
keine Ahnung, was mich da, woran das liegt, aber den mit diesem Ritter irgendwie in so Kasperl-Kostüm.
Ja.
Cool.
Auf jeden Fall cool, aber Spiel,
Ja, das war dann nix, das stimmt. War auch nicht mein Fall. Aber wenn du dir unten allein den Screenshot von Daytona anschaust.
Der natürlich vom Automaten ist.
Ja, und auch sehr klein natürlich, aber.
Das Virtua Fighter ist ja genauso, aber gut.
Aber das sah doch dann trotzdem fast so aus, oder?
Das Virtua Fighter, ja, so ein bisschen.
Würde ich schon sagen. Wer genauso bekloppt im Fernsehen ausgeschaut hat, wie auf der Werbung, das war dann Seite 21. Robby Rob mit seiner Games World Sendung. Fantasy Action Competition und die große Herausforderung. Wer schlägt den
Videator?
Videator, die ultimative Videogame-Show für Freaks mit Robby Rob. Und mich würde echt interessieren, wer von euch hat das angeschaut? Ich kann mich noch erinnern an eine Sendung ganz sicher, weil da wurde Super Turrican 2 vorgestellt. Und da waren quasi, das war für mich die ersten bewegten Szenen von Super Turrican 2.
Okay.
Dementsprechend kann ich mich da noch dran erinnern. Der Typ hat dann ja auch später, Videospiele-Läden auch gehabt. Es gab dann den Robby Rob Shop in Berlin auf alle Fälle. Gab es einen Laden.
Hier sieht er ja noch relativ freundlich aus. Aber ich meine, der war doch dann immer so wie, der war doch dann immer voll den bösen Games Master da irgendwie gemimt. War das doch so. Also ich habe das, ich musste meiner Schande gestehen, ich habe das schon ab und zu mal geguckt. Weil die haben ja auch teilweise Neo Geo gespielt. Also das war ja tatsächlich nicht so nur ultra Mainstream mit Super Nintendo und Mega Drive. Ich glaube, die haben sogar ein paar Mal Neo Geo Sachen gespielt, wenn ich mich recht entsinne.
Jetzt, wo du sagst, ich bild mir ein, dort habe ich Windjammers mal gesehen.
Ja, genau.
Ich glaube, ja.
Genau.
Aber du hast recht, der hat immer so ein bisschen den so miesepetrigen gemacht.
Ja, so ganz böse.
Genau. Ja. Damit wurde ich sozialisiert.
Ja, und jetzt, wo ich das Gesicht sehe, musste ich auch ganz kurz an X-Base denken auf ZDF.
Das habe ich nie gesehen.
Das war auch so eine Spielesendung, auch so um die Zeit rum. Und da hat der spätere Viva 2 Moderator, wie heißt er? Nils Ruf, genau. Der hat dann später noch Viva 2 Kamikaze moderiert und ist dann ein paar Mal durch irgendwelche Ausfälle etwas aufgefallen. Aber da muss ich jetzt auch grob dran denken, weil so ein bisschen sieht er fast aus wie der Nils Ruf. So im ersten Moment.
Das habe ich neulich, ganz kurz zu Nils Ruf, habe ich neulich irgendwie, gab es doch diese Dokumentation zu Viva, zur Gründung. Mhm. Und da meinten die dann so, das war irgendwie das Problem bei Nils Ruf, dass der quasi vor der Kamera keine Rolle gespielt hat, sondern dass der halt tatsächlich so getickt hat.
Ja.
Und dass der auch ohne Kamera ganz schön drauf gewesen sein muss.
Fremdschämig.
Aber,
und
ja.
Over the line.
Genau, mein Humor.
Ja, genau.
Nee. Kommen wir noch zu Seite 28, zu den Automaten-News, oder? Mhm. Und da kann ich mich zumindest noch dran erinnern, wir haben das immer, also sowas haben wir irgendwie aufgesaugt, weil es so eine Welt war, wo wir wussten, die war für uns nicht erreichbar.
Es gab ja keine, ich sag mal, öffentlich zugänglichen Spielhallen. Das war immer nur so, wenn mal Rummel war, hast du vielleicht mal irgendwie ein, zwei Automaten gehabt, aber nichts, was irgendwie aktuell oder sonst irgendwas war.
Und da ist halt, wenn ich mir die Screenshots anschaue, unten dieses Racing Force von Konami, da habe ich mir dann ein Video dazu angeschaut. Das ist schon richtig geil. Also natürlich kann es nicht mit einem Ridge Racer mithalten, das war dann einfach nochmal eine andere Liga, aber das Racing Force, das hat mir gar nichts gesagt jetzt. Dann habe ich mir ein Video angeschaut und das war schon... Mensch, ich glaube, hätten wir das damals in der Arcade gesehen, hätten wir schon geil gefunden. Mhm. Was auch völlig unterm Radar für mich war, Batsugan kriegt da einen Screenshot. Das war ja quasi der Urvater der Bullet Hell-Spiele.
Ah, okay.
Batsugan war das quasi das erste Bullet Hell-Spiel, wo man auch so gesagt hat, okay, das Ziel ist, zwischen den Bullets durchzusneaken und es sind unfassbar viele. Und du hast keine riesen Hitzone bei deinem Flugzeug.
Ja, das stimmt.
Aber auch Raiden 2 war faszinierend. Also ich schaue ja gerade so über die Screenshots. Ja. Dann Gunlock, was ja nichts Layer anderes Section. War als Layer Section, ganz genau.
Oder Ray Force.
Hammer.
Ja. Oder wie viel Namen dieses Spiel hat. Galactic Attack
Stimmt.
auf dem Saturn, genau. Mhm. Also, herrlich.
Und da ist, weil wir es vor uns von Windjammers hatten, auch ein Screenshot von Windjammers drauf.
Tatsache. Ist das lustig.
Jetzt kann ich noch genau mich dran erinnern, wie das immer war. Man hat diese Zeitungsausschnitte gesehen zu den Arcade-Sachen und man wusste genau, man wird's. Damals hat man sich gedacht, man wird's nie spielen, weil Dinge wie MAME und so gab's ja auch noch nicht. Nee. Geschweige denn, dass man sich damit beschäftigt hätte. Und dann war's das eigentlich auch schon im Groben und Ganzen, oder? Jetzt ist zwar auf der Seite 102 R-Type 3 getestet, also Third Lightning. Mhm. Ich würde aber behaupten, da warten wir dann einfach auch den Test ab,
wenn er in der Maniac
erscheint. Da habe ich riesen Bock drauf. Das war ein unglaublich geiles Spiel. Da würde ich jetzt nicht noch weiter ins Detail gehen wollen.
Nee, das braucht man nicht.
Aber wenn du jetzt die M-Games nimmst, was ist denn da so ein Spiel, was bei dir in die Sammlung muss oder in der Sammlung bleiben würde?
Also bleiben wird das Dune 2, das hatte ich ja gesagt, da habe ich so einen Sweet Spot für und bin jetzt ganz froh, dass ich es habe. Ich muss aber ganz ehrlich sein, ich hätte gerne wieder eine US-Version von dem Castlevania.
Sehr gut, das ist die richtige Antwort, mein Freund.
Das muss ich tatsächlich sagen, das schmerzt mich sehr. Ich meine, es schmerzt mich nicht so sehr, dass ich diesen Pappkarton wieder losgeworden bin, weil die waren ja dann auch von Majesco, glaube ich, in relativ schlechter Qualität auch gedruckt und so weiter. Aber so in der Clamshell.
Ja, so, dass es irgendwann schon mal in einem Board die Diskussion gab, ob das eine Repro ist oder ob das Original so war. Also das war schon wirklich ein bisschen schlechter.
Da habe ich noch einen ganz schlimmen, Vertreter, Ex-Battler für ein Game Gear. Ist ein Original, aber so eine bescheidene Nachdruckqualität kannst du keinem anbieten. Kann ich, glaube ich, auch niemanden hier irgendwie zum Kauf anbieten, weil die alle sagen, von wegen neu, das ist doch eine Repro. Aber nee, es ist von damals. Nee, das Castlevania, ganz klar, das ist eigentlich schon was noch in die Sammlung muss. Das Contra Hardcops habe ich US, aber das Castlevania in der Clamshell-Box muss ich mal Ausschau halten. Das fehlt mir.
Na schau, da sind wir direkt beieinander. Bei mir, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ich suche einen Vampire Killer, also das Castlevania Japanisch. Und das werde ich auch irgendwann, das ist nicht so dahergesagt wie manchmal, dass man so denkt, ah, das hätte man schon gerne und dann lässt man es doch wieder bleiben. Das kommt irgendwann noch. Das, wie war das bei Wayne's World? Es wird mal mir gehören. Oh ja. Ja, das wird kommen. Dann, das letzte Mal im Blogbeitrag war es extrem ruhig. Ich hatte irgendwie mit mehr Resonanz gerechnet, allein auf diese, dass wir uns umbenennen in Zocksofa.
Ja.
Aber gut, da war irgendwie keine Reaktion. Aber was ich cool fand, unser Stammhörer Jim Kirk hat schon auf zocksofa.de, obwohl da der Blog noch gar nicht so richtig live ist, das fand ich irgendwie sehr cool, hat er schon uns eine Frage gestellt. Und die wollen wir doch einfach mal auch beantworten. Beziehungsweise, was er geschrieben hat, lese ich euch ganz schnell vor. Hi, ihr Süßen. Sprich für Wolfgang. Hallo, Süßer. Vielen Erfolg für den Wechsel des Podcasts. Ja, wenn du das jetzt hier hörst, dann haben wir das hoffentlich korrekt vollzogen. Ich habe eine Frage. Ihr habt ja über Half-Life gesprochen. Half-Life 2, genau. Was ist denn euer persönliches Half-Life 3? Das Spiel, auf das ihr schon seit 20 Jahren vergeblich wartet. Bei mir wäre es ein neues Twisted Metal und ein Warcraft 4. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was es bei dir ist.
Bei mir ist es Luna 3.
War da jemals was angekündigt oder in Entwicklung?
Ich meine, in Entwicklung war nicht. Es war mal angedacht, vielleicht noch einen dritten Teil zu machen, weil ich meine, die ersten Teile sind ja nicht so schlecht gelaufen. Aber irgendwie Game Arts und irgendwie, die hatten sich rechtlich, hatten die sich überworfen. Und deswegen ist da nie was zustande gekommen wieder. Ist sehr schade, wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Aber nach diesem super starken zweiten Teil, da hätte ich mir halt gewünscht, noch sowas in die Richtung als dritten Teil. Weil alles andere sind ja nur, ich sag mal, nur Re-Releases und Remakes. Das Lunar von DS, da denken wir mal das Mäntelchen des Schweigens. Und Luna 3 ist wirklich das, wo ich sage, das wäre richtig cool. Da hätte ich voll Bock drauf. Wird aber wahrscheinlich leider nie kommen.
Bei mir kommt auf das immer die gleiche Antwort. Es stand im Abspann. Ach. Vielen Dank, dass du XLA beendet hast. Ja. Es kommt ein XLA 2. Und es kam nie. Und es ist so, so ätzend. Es wäre so geil, ein XLA 2 auf Super Nintendo. Nochmal mit so einer umblasenden Optik. Ich hätte so Bock drauf. Und ja, leider ist nicht. Und ist aber für mich immer der Titel, wo ich sage, es war ja wohl angeblich in Entwicklung oder zumindest angedacht und kam dann nie. Und das ist natürlich so, ja, also das ist mein Half-Life 3. Und tatsächlich Half-Life 3, jetzt wo ich halt Half-Life 2 komplett beendet habe, Episode 3 oder ein eigenes Half-Life 3 wäre schon auch geil. Ist aber nicht so, dass ich dem so entgegenfiebere, wie einem XLA 2.
Ja.
Schade, schade, Marmelade.
Ja.
Das ist wirklich traurig. Dann haben wir noch einen ganz kurzen Ausblick aufs nächste Heft. Da werden die Highlights abgebrannt. Wir haben einen großen Bericht über das Amiga CD32.
Was? Ehrlich?
Ja, irgendwas ist drin. Aber es gibt, nee, ich verarsche euch. Also ja, es ist Amiga CD32 was drin. Aber das Interessante ist eigentlich, dass Virtua Racing ist drin, Mega Turrican ist drin, ein Import-Test zu Joblifter 3 auf Super Nintendo ist drin. Es wird großartig. Also bleibt dran. Folgt uns bei Zocksofa. Erzählt eurem besten Kumpel und auch denen, den ihr nicht leiden könnt, dass es das Zocksofa gibt und wir nicht mehr der Retroplays-Podcast sind. Jetzt sehe ich ja gerade noch, Streets of Rage 3 ist auch drin.
Tomcat LA.
Es wird
Wahnsinn.
Es wird fett. Es wird fett. In diesem Sinne.
Es war mir eine Freude.
Es war auch mir ein Freudenfest. Stay Retro. Ich bin raus.
Genau. Dann mach's gut, Chris. Und wir sehen uns in einem Monat auf dem Zocksofa wieder. Bis dahin. Schönen Tag, schöne Woche, schönen Monat. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.